Amazon wird bankrott gehen. Fire Phone, das war irgendwie hässlich. Es ging wahnsinnig schnell an die Börse, was auch phänomenal war, der Verlust.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich eine ganze Reihe von Unternehmen. Zum Beispiel einen Online-Händler, dann einen Cloud-Champion, eine Werbeplattform, einen Streaming-Anbieter, einen Logistikdienstleister und noch eine ganze Menge mehr. Das Praktische daran ist, all das steckt in einer einzigen Firma und jetzt wird es dir schon klar sein. Es geht um Amazon. In 30 Jahren vom Internet-Buchhandel-Startup zu einem der dominierenden Unternehmen dieser Welt. Und wir zeichnen nicht nur diese Geschichte nach, sondern wir wollen noch ein bisschen was entschlüsseln von der Amazon-DNA. Und tja, das mache ich wie üblich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital. Hallo Katharina, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hi Christian, ich freue mich auch.
Katharina, Amazon ist ja nun ein Unternehmen, was kaum jemanden kalt lässt und zu dem eigentlich jeder irgendwie eine Beziehung hat. Ich vermute, du hast auch die Amazon-App auf deinem Telefon. Und was ist denn das Letzte, was du dort bestellt hast?
Ich habe die App nicht. Ich weigere mich noch ein bisschen. Ich habe auch so eine gespaltene Beziehung zu Amazon. Früher wollte ich überhaupt nicht bestellen und mittlerweile bin ich total drin. Deshalb die letzte Bestellung, auch was es wirklich widerspiegelt, warum ich da bestelle. Es ist ein Produkt, wo ich keine Liebe für empfinde, was schnell da sein musste, damit ich mich gekümmert habe. Und zwar so ein Pflanzenhalter draußen im Garten. Wenn man so kennt, die Hortensien, die fallen irgendwie so runter und da gibt es so eine Stützen. Mein Mann wollte, dass ich mich drum kümmere. Und dann habe ich gesagt, einmal schnell nebenbei durchgescrollt, bestellt und durch mittlerweile, ich habe auch Prime, ist es dann auch direkt am nächsten Tag da gewesen und der Haussegen war zu Hause sehr zufrieden, weil ich mich schon am nächsten Tag drum gekümmert habe direkt und mein Mann sagte, das ging aber flott.
Ja, also kenne ich in der Tat nicht, Hortensien ist nicht so mein Business, ja, aber dass man dafür keine Liebe empfinden kann, kann ich durchaus nachvollziehen. Bei mir war es tatsächlich ein Buch. Ja, ich habe ein Buch für meinen Sohn gekauft, ja, weil wir festgestellt haben, mit unseren 11 Sams-Büchern sind wir jetzt am Ende. Wir brauchen schnell ein neues Buch für den Abend und ja, das geht eben einfach mit One-Stop-Click bestellen. Und das ist großartig. Das ist mit einer der vielen Gründe, warum Amazon im Leben vieler Menschen einfach eine sehr tragende Rolle spielt, wenn es um den Konsum geht. Es ist eben easy to use. Es wird uns als Kunden sehr einfach gemacht, vielleicht in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen zu einfach. Da sind wir dann schon beim Kritikpunkt. Aber diese Ausrichtung auf den Kunden, das ist ja etwas, was Amazon, wie wir heute auch sehen werden, seit Anfang an ausgezeichnet hat. Das war immer ein Grundprinzip des Mannes, ohne den es Amazon nicht geben würde, nämlich Jeff Bezos. Und wenn wir über Amazon sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal zu den Anfängen von Jeff Bezos kommen, denn vieles, was er dann später dort bei Amazon implementiert hat, lässt sich auch zurückverfolgen, wirklich bis in seine Kindheit. Und da gibt es eine ganze Reihe von Querbezügen. Deswegen erstmal zurück in die 1960er Jahre, genau genommen in das Jahr 1964, als Jeffrey Preston Jorgensen geboren wurde. Er hieß bei seiner Geburt nämlich noch gar nicht Bezos. Er kommt, heute würde man wahrscheinlich sagen, aus etwas prekären Verhältnissen. Seine Mutter war bei der Geburt in Albuquerque, New Mexico, gerade mal 17 Jahre alt. Sein Vater, Ted Jorgensen, war 19. Und nein, er war kein Universitätsprofessor und auch kein Hochbegabter, zumindest nicht, was Wissenschaft angeht. Er war begabt, was Geschicklichkeit angeht. Er war nämlich beim Zirkus als Artist und Einradfahrer. Also nicht jetzt so diese klassische Unternehmerbiografie, wie wir es zum Beispiel bei Bill Gates gesehen haben, ja, der ja aus sehr behüteten Verhältnissen kam. Allerdings gab es dann schon in sehr jungen Jahren bei Jeff Bezos quasi eine familiäre Disruption, denn die Ehe seiner Eltern ging in die Brüche und da hat sich sein Leben dann plötzlich ganz anders entwickelt.
Die Ehe ging ziemlich früh in die Brüche. Seine Mutter Jacqueline ist dann wieder zu ihren Eltern gezogen und hat darauf bestanden, dass sie eben ihren Schulabschluss macht und ist dann wirklich mit Kind in die Night School gegangen, sicherlich auch durch viel Unterstützung durch die Eltern, ohne geht's ja auch nicht, und hat dann halt eben wirklich den Abschluss gemacht, damit sie eben was in der Tasche hat. Schon mal für Jeff ganz früh das Zeichen, Durchhaltevermögen, aber auch Pragmatismus an den Tag zu legen.
Und wieder eine starke Frau.
Und eine starke Frau, eine starke Vorbildrolle sicherlich und eben die Frau, die dafür eingestanden ist, was auch wichtig war, denn als Jeff ungefähr 3 Jahre alt war, da hat sich dann der Kontakt auch zu seinem Vater dann verloren und seine Mutter, die hat später dann den kubanischen Einwanderer Miguel Bezos, auch Mike genannt, geheiratet, daher kommt dann eben der Nachname Bezos, der hat Jeff dann auch adoptiert und sein dann eben Adoptivvater, hat eine Ingenieurskarriere dann fortgeschritten bei Exxon. Und so ist die Familie dann auch aus den, ja, wie du sie vorhin genannt hast, eben prekären Verhältnissen aufgestiegen, so ein bisschen in die texanische Mittelschicht. Und wenn wir mal so gucken auf die Zeit 60er, 70er Jahre, gesellschaftlicher Wandel, Aufbruch, Unsicherheit, da ist irgendwie einiges los gewesen. Aber doch auch hat Jeff dann irgendwie das geprägt, so ein bisschen die Welt sich zu öffnen, Risikofreude zu zeigen und ja, also am Ende war es dann die Mittelschicht, aber richtig wohlhabend waren sie dann auch nicht. Aber Bildung, Technik, Eigeninitiative, das sind Dinge, Werte, die er mitgegeben bekommen hat, wo man gesagt hat, darauf legen wir Wert, auch durch seinen Großvater Lawrence Giles. Der war Direktor beim US-Atomenergiekommission und von ihm lernte Jeff wirklich Probleme praktisch und auch wissenschaftlich anzugehen. Und das hat ihn wirklich stark begeistert.
Ja, und praktisch zum Beispiel der Gestalt, dass er wohl als Kind schon sein Bett auseinandergebaut hat und im Alter von 10 Jahren dann angefangen hat, so ein bisschen zu experimentieren, auch mit Alarmanlagen. Und er hat sich tatsächlich eine Alarmanlage für sein Elternhaus gebaut, der Gestalt, dass es ein akustisches Signal gab, wenn seine jüngeren Geschwister in sein Zimmer wollten. Also
sehr sinnvoll.
Hat sie da ferngehalten. Und naja, mit diesen Tüfteleien galt er schon in der Grundschule als der kleine Professor. Und das ist ja häufig dann so bei Menschen, die dann so eine Inselbegabung haben, die so stark rational, ingenieurmäßig ausgerichtet sind, dass sich da auch bei Kindern dann so ein gewisses Klugscheißergehen entwickelt. Ja, und das hatte er wohl auch, denn es gibt eine Anekdote, wie der 10-jährige Jeff mit seinen Großeltern im Auto gefahren ist und seine Oma rauchte damals im Auto auch noch und er hat sich dann nicht nur darüber beklagt, sondern hat gleichzeitig ihr dann vorgerechnet, wie jede Zigarette ihre Lebenszeit verkürzt. Also so richtig aus einer total rationalen Perspektive der Oma mal eine reingewirkt und sein Großvater nahm ihn dann beiseite und sagte den schönen Satz, der echt schwierig zu übersetzen ist, deshalb im Original Jeffrey, it's so much easier to be clever than it is to be kind. Also der Appell des Großvaters, auch bei aller rationalen Basis empathisch zu sein. Und das ist interessanterweise etwas, was sich durch diesen rationalen Kopf Bezos dann doch hindurchzieht. Denn er hat 2018 mal in einem Vortrag in Washington ausgeführt, dass er die besten Entscheidungen im Leben und im Business eben nicht rein rational getroffen hat, sondern vor allem auf Basis von Herz, von Intuition. Und wenn man wirklich wichtige Lebensentscheidungen trifft, dann soll man natürlich die rationalen Gründe dafür als Basis nehmen, sagt Bezos. Aber eigentlich wird es immer Intuition und Instinkt sein. Also diese Prägung durch die Großeltern, die war da schon sehr wichtig. Und das zeigt sich ja auch später dann bei Bezos, dass er natürlich ein Vordenker, was Technologie angeht, war und ist, aber eben auch ein Vordenker für diese Kundenzentrierung. Und da sind wir dann wieder bei instinktiven, intuitiven Themen.
Absolut. Wirklich sich reinversetzen zu können und zu schauen, okay, wie denken die Personen, was wollen sie eigentlich? Das ist natürlich dann extrem wichtig. Wir haben dann geschaut, wie ging es dann weiter? Nach Schule ging es dann ins Studium an die Elite-Uni nach Princeton. Dort hat er Elektrotechnik und Informatik studiert mit dem Abschluss Summa Cum Laude.
Mit höchstem Lob.
Der Klugscheißer war auch da wieder am Werk, aber er war nicht der größte Klugscheißer. Er wollte eigentlich theoretischer Physiker werden, aber irgendwie soll es da eine Situation gegeben haben, wo ihn ein Kommilitone ja ein bisschen bloßgestellt hat und er einfach nicht der Klügste im Raum war. Ein Zeichen für Bezos zu sagen, ich muss härter an mir arbeiten, und er ist dann eher sozusagen, hat er gesagt, ich konzentriere mich mehr dann aufs Unternehmertum und hat dann so ein bisschen nochmal den Pfad sozusagen in seinem Kopf anders eingeschlagen. Wahrscheinlich auch mit dem Antrieb, dann werde ich halt da der Beste.
Ja, und Unternehmertum war es erstmal quasi in einem Unternehmen, denn er wollte zunächst mal Geld verdienen. Er ist nämlich an die Wall Street gegangen, war eine kurze Zeit bei Bankers Trust und dann ab 1990 tätig für D.E. Shaw, einen der, ja, nach wie vor, muss man sagen, berühmtesten Hedgefonds der Wall Street. Sehr bekannt für diese quantitativen Modelle, für die man halt sehr gerne an der Wall Street traditionell Naturwissenschaftler, Physiker, insbesondere aber auch Elektroingenieure, Informatiker halt ranholt, weil sie eben genau diesen Zugang zu Zahlen haben, viel mehr als das jetzt ein Betriebswirtschaftler tun könnte. Und die waren auch damals schon so ein Leuchtturm an der Wall Street für solche Talente aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Gibt's bis heute das Unternehmen, verwalten rund 65 Milliarden Dollar und haben im letzten Jahr mit ihrem Makro-Hedgefund Oculus durchaus für Aufsehen gesorgt, ja. Also 18% in einem Jahr, in dem sich Aktien, MSCI World und so weiter ja gut entwickelt haben. Aber hier durchaus bei Hedgefonds war es ein bisschen schwieriger. Also nach wie vor eine gute Adresse, und Bezos hat es damals sehr jung, sehr weit geschafft. Er war mit unter 30 schon Senior Vice President. So jung hatte es in diesem Stadium noch keiner dahin geschafft. Und er hat auch sehr stark an sich dort gearbeitet, nicht nur an irgendwelchen Modellen, sondern auch an seinem Mindset. Er hat nämlich damals in dieser Zeit schon das entwickelt, was man Regret Minimization Framework nennt, also ein Entscheidungsrahmen, den er auch später immer wieder erwähnt hat, dergestalt, dass man sich vorstellt, man ist 80 Jahre alt und blickt auf sein Leben zurück, und man möchte ja dann, dass man sagen kann, man hat möglichst wenige falsche Entscheidungen getroffen und möglichst wenig Dinge, die man bereut. Also die Anzahl der Entscheidungen minimieren, die man bereuen wird. Dieses Gedankenexperiment, das ist etwas, was er sich damals als Mindset angeeignet hat und was auch immer wieder diese Selbstreflexion, die bei ihm und ja auch im Unternehmen sehr stark ist, gefördert hat. Allerdings, irgendwann hat er dann überlegt, naja, was würde ich denn vielleicht mit 80 mir so sagen, wenn ich dann immer noch diese Karriere im Investmentbanking, im Hedgefund-Business hätte, würde ich dann sagen, ich habe was ausgelassen? Und da ist irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, ja, dann würde ich sagen, ich habe irgendwie doch was bereut, das war nicht das ganz Richtige. Ich muss Chancen nutzen. Und 1994 hatte er dann im Alter von 30 Jahren, ne? 30, ja, gerade für Männer ist es ja auch eine wichtige Zahl. Also erinnere ich mich auch noch voll dran, als ich 30 geworden bin. Ja, war für mich auch so ein Epochenwechsel. Da hat er dann Knallauffall seinen Job bei D.E. Shaw gekündigt und hat sich auf den Weg nach Bellevue gemacht im Bundesstaat Washington in der Nähe von Seattle und gründete dann dort einen Online-Buchhandel in einer Garage. Von der Wall Street auf die andere Seite Amerikas in eine Garage.
Das stimmt, das klingt jetzt erstmal nach einem Riesensprung, aber auch ja in seiner vorigen Position soll er sich ja schon damit beschäftigen, also hat er sich ja auch beschäftigt, was für Geschäftsmodelle sind denn gut, was läuft denn gerade am Markt, und 94, da ist es Internet sozusagen explodiert. Man hat irgendwie 130 Websites gehabt in 93, aber über 10.000 am Jahresende von 94. Davon alleine 2.000 kommerziell genutzte Webseiten, und rund 10 Millionen Menschen haben halt eben das Internet genutzt für uns heute klitzekleine Zahlen.
Riesenneuland.
Aber er hat halt gesehen, was da passiert. Innerhalb von kürzester Zeit passiert auf diesem Ende ganz, ganz viel. Und er hat sich halt gesagt, in das Feld möchte ich rein.
Und er hat halt diese Statistiken gesehen, die dann dem World Wide Web diese wahnsinnigen Nutzerzuwächse prognostizierten. 2300% ist so eine Kennzahl, die dann immer wieder auftaucht. Er hatte ja auch Zugang an der Wall Street zu diesen ganzen Research Reports. Und es war ja wirklich eine völlig neue Epoche. Man wusste noch gar nicht, was ist das jetzt überhaupt, das Internet. Also ich weiß noch, wie ich 1995 als Zivildienstleistender im Krankenhaus in der Kommunikationstechnik Zugang hatte zum Internet. Ich saß an dem PC, wo man im Krankenhaus als allererstes ins Internet gehen konnte. Und wenn man dann sowas eintippte und dann diese Klötzchen-Grafik sah, das war ja ein bisschen besser als BTX, aber war ja auch irgendwie so gar nicht vertraut. Es war irgendwie, man konnte es so gar nicht richtig greifen. Und Bezos hat sehr frühzeitig eben da eine Chance gesehen. Internet, also ein richtig cooles Ding, aber dann stellt man sich natürlich die nächste Frage, warum, wenn er so etwas Cooles, so etwas Neues hat, sucht er sich ein jahrhundertealtes Produkt aus, nämlich ausgerechnet Bücher.
Aber es funktioniert ja, Christian. Du hast gerade ein Buch bestellt. Auch in meiner Liste sind noch mal ein paar Bücher drin. Auch mein Sohn liest gerne oder schaut gerne Bilder. Aber an diese Entscheidung ist er wirklich strategisch rangegangen. Er hat irgendwie sich dann noch mal überlegt, okay, was kann funktionieren, was geht gut. Und das hat er wirklich von verschiedensten Seiten betrachtet. Und aber Bücher ist eben, lassen sich katalogisieren, standardisiert. Also alleine dieses Thema Versand. Wenn wir an heute an Amazon denken und einfach sehen, was für eine Produktvielfalt da ist und was für Kartons, die manchmal ankommen, Größen und so weiter und so fort, da weiß jeder, man hat manchmal was ziemlich Kleines in einem ziemlich großen Karton. Aber eben so ein Buch, das gibt's halt mal, es gibt die dünneren Bücher, aber wenn man dann halt den dicken Roman hat, da hat man eben ein paar verschiedene Versionen, aber es ist nicht so viele. Schon damals gab es aber über 3 Millionen verschiedene Buchtitel, also eben auch entsprechend eine große Auswahl. Nicht jeder möchte für ein Buch sofort los. Und hat er gesagt, alles klar, der Markt ist groß genug, eine Nachfrage ist auch da. Und mit dem Standort in Seattle war es auch gar nicht so schlecht, weil ein Stück weiter südlich ist einer der großen Buchhändler des Landes gewesen, weil sie haben nicht Bücher eingekauft und gelagert. Nein, ganz am Anfang haben sie wirklich die Bestellung entgegengenommen, haben das Buch dann bestellt beim Großhandel, haben es sich liefern lassen und haben es dann ausgeliefert. Also am Anfang hat es bis zu 2 Wochen gedauert.
Eigentlich hätte sich nur der Großhändler selber digitalisieren müssen. Aber das hat ja nicht geklappt. Wir haben das ja auch in Deutschland gesehen. Die hätten das alle selber machen können, aber sie haben nicht diesen Spirit gehabt, den Bezos dann hatte. Und Lieferzeit just in time war es damals nicht, aber war ja auch den meisten egal.
Naja, das war ja damals auch noch nicht so bekannt. Also ich glaube, gerade in den letzten Jahren, speziell nach Corona, hat sich ja auch wirklich das Verhalten oder die Anforderungen von uns als Verbraucherinnen ganz stark verändert, dass wir eben sagen, naja, wenn ich es heute bestelle, warum ist es denn, also wenn es dann mal über eine Woche, also ich habe mich letztens selber dabei erwischt, nicht ein anderer Anbieter, da kam ein Produkt nach über 1,5 Wochen nicht an, da habe ich da mal hingeschrieben und gefragt, ob irgendwie alles okay ist, aber die haben einfach sozusagen den nächsten Batch abgewartet, aber das ist dann schon irgendwie, kann man gar nicht mehr so nachvollziehen. Damals alles noch neu und irgendwie spannend, dass man es nach Hause geliefert bekommen hat und deshalb gab es da auch keine Ein-Sterne-Bewertung, weil die Lieferung so lange gedauert hat, sondern man konnte ja damals schon so ein bisschen Feedback geben, ohne die Sterne, lief das ganz gut. Auch das neu, aber sprechen wir mal drüber später. Aber jetzt so ein bisschen die Frage, warum sind Sie dann eigentlich noch nach Seattle gegangen? Was ist so ein bisschen spannend? Also wir haben über Microsoft ja schon intensiv gesprochen. Sie waren schon am Standort. Wir haben die Informatikfakultät der University of Washington. Dadurch hat man dann eben den Pool an eben qualifizierten Fachkräften, die günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen, auch ein Punkt sicherlich, der damit reingespielt hat, weil eben Washington hat im Vergleich zu anderen Staaten doch geringere Einwohner, eben entsprechend auch geringere Steuer, die abgeführt werden.
Der Glamour-Faktor von Kalifornien spielt sich halt auch in der Steuer dann nieder, ja. Und wir haben das ja jetzt auch bei Tesla gesehen, wo es ja dann Richtung Texas geht. Ja, in der Schweiz ist es auch so, ne? Wenn du in Zürich ein Business machen willst, ist es immer teurer, als wenn du nach Zug gehst oder nach Appenzell Ausserrhoden. Und insofern da eine ganz klare rationale Fokussierung, eine ganz klare rationale Entscheidung für Seattle.
Absolut. Die logistische Nähe zu den Buchgroßhändlern habe ich gesagt, also auch das sozusagen eben gegeben. Und dann auch das Thema persönliche Unterstützung, eigenes Netzwerk. Also er hatte kurz vor dem Umzug nach Seattle, hat er den Unternehmer Nick Hanauer kennengelernt. Und der hat ihn quasi auch ermutigt, nach Seattle zu kommen, den Standort zu nutzen. Und der stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie in Seattle und hat wirklich Jeff da so ein bisschen an die Seite genommen. Vielleicht kannst du da nochmal
ein bisschen einblicken. Ja, das ist ja auch wieder ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass auch dieser persönliche Kontakt wieder den Ausschlag gegeben hat, mit dorthin zu gehen. Da sind wir wieder bei Instinkt und Intuition. Bezos muss begriffen haben, dass das für ihn wichtig ist, nicht nur diese Technologie Nähe zu haben, nicht nur die logistische Nähe, sondern auch Menschen, mit denen er wachsen kann gemeinsam. Und Hanauer war so einer, ja, also Bettwan ist das eine, aber er war auf jeden Fall ein sehr, sehr offener Mensch, denn er hat ihn auch ermutigt, Bezos, diese Gründung voranzutreiben. Und da war ja irgendwann auch die Frage, wo kommt denn jetzt eigentlich das Geld her? Denn das konnte man jetzt nicht so wie so ein Dienstleistungsbusiness einfach so ganz ohne Kapital starten. Für Logistik brauchte es dann irgendwann dann doch mal Investitionen. Und wo kam das Geld her? Naja, ein bisschen was hatte er natürlich verdient bei DE Shaw. Aber tatsächlich überzeugte Bezos auch seine Eltern, ihnen einen Großteil ihres Mittelschichtvermögens, so um die $250,000, anzuvertrauen und damit quasi so ein familiäres Start-up zu ermöglichen. Also die Eltern waren seine ersten Venture-Capital-Geber und sie haben dann dafür Anteile bekommen. Aber das muss man sagen, es ist schon mal erstmal eine Leistung von Bezos, das den Eltern überhaupt auch klar zu machen.
Zudem er auch gesagt hat, seid euch im Klaren, das kann alles weg sein. Also da ist er transparent, weil er hat auch gesagt, mir ist es wichtig, dass euch das klar ist, weil am Ende, ich möchte Thanksgiving noch nach Hause kommen.
Genau, er hat sie eben nicht überredet oder irgendwie reingequatscht, sondern er hat sie überzeugt. Er hatte das Vertrauen seiner Eltern, natürlich auch durch seine Fähigkeiten als kleiner Professor, als jüngster VP von DE Shaw, hatte er was vorzuweisen, aber trotzdem von beiden Seiten halt wirklich eine großartige, wenn auch eine riskante Entscheidung. Also ich als Diversifikator, also ich wüsste gar nicht, wenn jetzt mein Sohn irgendwann in 20, 30 Jahren käme und einen Großteil meines Vermögens für eine Business-Idee akquirieren wollte, wie ich dann reagieren würde. Ich würde wahrscheinlich mit dem Hut rumgehen unter Freunden, die das mitmachen. Das machte dann eben übrigens auch besagter Nick Hanauer, weil das Unternehmen wuchs halt und es musste schnell weiteres Geld rein. Und dieser Nick Hanauer hat ihm dann tatsächlich geholfen. Er hat ihn Unternehmerfreunden vorgestellt und die haben dann jeweils so kleinere Tickets gemacht. 50.000 hier, $60,000 da. Und dann hatte er insgesamt $1.1 Millionen Venture Capital, Wahnsinn, die aber nicht eben von institutioneller Seite kamen, sondern wirklich von, wie man heute sagen würde, Friends and Family oder Business Angels. Also so ein bisschen was wie in der Höhle der Löwen, ja, musst du auch 20% der Firma insgesamt abgeben, hatte das also so mit $5 Millionen bewertet. Das sind auch Bewertungen, die kennen wir heute so in der Höhle der Löwen teilweise. Aber das reichte natürlich auch nicht. Das Geschäft wuchs. Du wirst uns gleich ein bisschen was erzählen, wie diese Gründungszeit aussah. Und dann hat er halt tatsächlich den Kontakt zu Venture Capital Gesellschaften bekommen, auch aus diesem Netzwerk in Seattle, wo es dann ein paar Querverbindungen in Silicon Valley gab. Er hatte ursprünglich mal mit General Atlantic gesprochen. Die kennt man, weil sie unter anderem vor einigen Jahren auch bei Springer bei einem Joint Venture mit dabei waren. Hat aber dann ein richtig großes Ticket akquiriert von Kleiner Perkins, was eine der legendärsten Venture Capital Gesellschaften im Silicon Valley ist. Unter anderem hatten die 5% an Netscape. Wenn du ein bisschen jünger bist, fragst du dich jetzt, Netscape, was ist denn das? Hey, Netscape war in dieser Zeit 1995 der absolut heiße Es war nämlich ein Webbrowser, der Webbrowser lange bevor Microsoft mit dem Internet Explorer und dann Firefox die Sache übernommen haben. Noch später kam Apple. Aber Netscape, das war so das erste.
Kenne ich zum Beispiel nicht. Ich freue mich gerade, dass ich jung genug bin.
Netscape Communications und ich weiß damals, die Aktie war dann auch handelbar. Die ging sehr früh an die Börse. Da war bisweilen hatten wir, ich war damals beim Börsenmarkt 1998 auch Anrufe wegen der Netzkappe. Aktie. Mm. Na, und dann musste man erstmal Netzkappe. Netzkappe. Ah, Netscape meinte. Also das war wirklich ein heißer Und kleiner Perkins, später dann auch einer der ersten Investoren von Google. Also da ist er wirklich schon gleich zu Anfang mit seinem ersten Venture Capitalisten genau in dieses Network im Silicon Valley reingekommen, obwohl er in Seattle saß. Und das hat natürlich seiner Glaubwürdigkeit immens geholfen und auch der Glaubwürdigkeit von Amazon als Unternehmen. Und dann ging es tatsächlich aus der Garage, in der man gestartet war, schon 1996 mit dem frischen Kapital in ein ganz normales Bürogebäude in Seattle. Und das war dann so der Punkt, wo man sagte, okay, vom Startup werden wir jetzt zu einem Unternehmen. Aber wir müssen noch ein bisschen über diese Garage in Bellevue sprechen, weil da sind ja schon so ein paar Dinge, unter anderem die legendären DoorDesks, die heute noch Bestandteil der Amazon-Kultur sind.
Ja, also du hast sie schon angesprochen, die DoorDesks, Bestandteil der, ja, einfach von Amazon. Ich habe ein Video gesehen, gerade nochmal die Tage zu Amazon, und da ist es dann auch, wurden sie dann so cartoonweise, also in Anwendung von Amazon auch nochmal dargestellt, so schön so auf Böcken aufgetischt. Und wie kam es dazu? Die waren gegenüber von einem Home Depot, war das Haus. Und dann haben sie sich halt Schreibtische angeguckt und dann hat Jeff gesagt, naja, alles ist hier zu teuer, wir müssen zu viel Geld investieren. Finde ich gerade eben, wenn man hört, wie schnell da auch nochmal Geld reinkam, eigentlich wie gut er damit umgegangen ist.
Ja, wusste, es ist ja auch das Geld seiner Eltern drin.
Richtig. Ja. Und dann haben die gesagt, ach, dann gucken wir uns da mal um. Und dann hat er eben alte Türen gesehen und hat gesagt, wunderbar, davon nehmen wir welche mit und bauen uns unsere eigenen Tische. Super Überraschung, weil eigentlich galt er 0,0 als irgendwie handwerklich begabt. Also gar nicht. Irgendein Freund hat mal zu ihm gesagt, also man wäre niemals auf die Idee gekommen, ihn als Zimmermann einzustellen. Aber diese DoorDesks wurden dann auch zum Symbol für die Sparsamkeit und sind heute auch in den Büros noch weltweit zu finden. Und das ist, die Mitarbeiter haben teilweise gesagt, die Tische, das war eigentlich eine Katastrophe so ein bisschen, weil das wackelte alles, man musste irgendwie Papier unterschieben, damit man da gut arbeiten konnte. Aber irgendwie, man hat dann schon die ersten Server draufgestellt, die man dann selbst dann auch hatte, schon in der Garage, zogen dann nämlich Bert und Ernie ein. Ich habe mal gegoogelt nach einem Bild, aber ich habe zu viele Bilder der Sesamstraßenkollegen gefunden, weil es mich doch schon mal interessiert hat, wie sah es denn aus, weil er hatte auf jeden Fall 5 Mitarbeiter schon in der Garage, denn Mitarbeiter Nummer 5, das war ein Herr Lovejoy, der viel mitgearbeitet hat, aber auch ein Zeichen, kommen wir später sicherlich nochmal auch dazu, harte, intensive Arbeit. Also Jeff, der hat sozusagen wirklich gesagt, wir klotzen hier ran. Und dadurch, dass es dann teilweise wirklich sehr, sehr intensiv war mit der Belastung, ist Lovejoy, hatte sich eine Auszeit genommen von 98 bis 2016 von Amazon. Und ist aber jetzt wieder im Unternehmen und leitet dort Prime Video und Transportation. Also dementsprechend ist wieder zurückgekommen. Aber eben als Unterstützer der Stunde 1 ist es schon mal ein großes Zeichen, dass er dann auch wirklich mal rausgegangen ist und gesagt hat, das war hier ein bisschen too much.
Ja, zeigt zwei Dinge. Einerseits der Spirit von Amazon dauert dann doch so lange an, dass jemand auch 18 Jahre später noch wieder zurückkommt. Aber diese Anfangsjahre, wie in jedem Startup, wie bei jeder Unternehmensgründung, auch wenn ihr selbstständig seid, ist genau dieses Thema, wo man richtig ranklotzen muss. Und das haben sie getan, als vor ziemlich genau 30 Jahren, am 16. Juli 1995, dann endlich die Amazon.com-Website live gegangen ist, Bücher bestellt werden konnten. Und das erste Buch, das über Amazon bestellt wurde, hat den Titel Fluid Concepts and Creative Analogies von Douglas Hofstadter. Und ironischerweise ist es tatsächlich ein Buch gewesen über ein Thema, was jetzt in den 90er Jahren gar nicht so großartig im Fokus war, heute aber Amazon umso mehr prägt, nämlich künstliche Intelligenz. Und diese ersten Wochen, die waren natürlich davon geprägt, dass sich das irgendwie in diesem Internet mit Webkatalogen, Google gab es eben noch nicht.
Sehr textlastig war das Ganze. Und wusstest du eigentlich, dass der erste Webseitenname Kadabra war? Also fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Und dass sie, also deshalb, ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben dann ja, ne, sie sind live gegangen mit Amazon, dass man denkt, okay, dass sie direkt schon wirklich diesen Namen irgendwie gefunden haben, abgeleitet so ein bisschen Amazonas, größter Fluss, also auch schon mal ganz klar die Botschaft, hier soll was Großes entstehen, aus der Garage auf diesen Schreibtischen, und dass sie wirklich gar nicht da lange irgendwie für gebraucht
haben. Und da wunderbar auch schon dieses A bis Z mit da drin,
richtig,
was ich später ja dann wirklich auch in der Bildmarke dann noch viel stärker und im Angebot vor allen Dingen wiedergespiegelt hat.
Ja.
Und wie sich das für ein Start-up gehört, ja, am Anfang macht der Chef alles selbst, ja, ähnlich wie Erik bei uns ja auch anfangs nach der Gründung auf alle Veranstaltungen gegangen ist und Scalable Capital vorgestellt hat auf Börsentagen. Hier war es bei Bezos der Gestalt, dass er teilweise sogar die Bestellbestätigungen an die Kunden per E-Mail händisch rausgeschickt hat. Das war ihm wichtig, dass die Kunden sofort Feedback bekamen, ja, auch da schon. Das hat er irgendwann halt dann nicht mehr selbst hingekriegt und dann gab es halt auch Technologie dafür. Aber immer wieder dieses Thema, dem Kunden das Gefühl geben, dass er absolut im Zentrum steht und dabei auch den Kunden nutzen. Denn du hast eben schon mal dieses Thema Sterne angesprochen. Ja. Amazon ist von Anfang an offensiv rausgegangen mit diesem Feedback-Feature Kundenrezensionen. Bezos hatte keine Angst davor, dass eventuell schlechte Rezensionen das Geschäft zerschießen könnten, sondern er hat auf den positiven Effekt gesetzt, nämlich wenn man dem Kunden ein gutes Erlebnis bietet, radikale Transparenz, dann spricht sich das auch entsprechend rum und dann werden Kunden, wenn sie da solche Einschätzungen haben, die Plattform erst recht gerne nutzen. Und das hat sich ja auch bestätigt und zwar eine Entscheidung aus den ersten Wochen mit diesen Rezensionen, die heute ja dafür gesorgt hat, dass es zu manchen Produkten ja regelrechte Communities gibt, ja. Und dann gibt's halt zu solchen Produkten wie einer Haarschere 16.000 Bewertungen und teilweise tauschen sich Leute ja dann im Internet auch noch in so einem Thread darüber aus, ja, über diese Bewertungen. Heute bringt das dann auch noch zusätzlich Traffic und Awareness. Aber all das, was wir da sehen, hat seinen Anfang schon in den Ursprüngen. Das finde ich wirklich faszinierend beim solchen Unternehmen.
Ja, und er hat es auch durchgezogen, obwohl er ja kritisiert wurde dafür und Leute gesagt haben, da glauben sie nicht dran, das braucht man auch nicht. Aber es hat ihm recht gegeben. Die Leute haben wirklich das dann gerne genutzt und das kennen wir ja auch aus unserem Nutzerverhalten. Wenn wir dann irgendwie bestätigt werden, wir finden ein Produkt gut. Und wenn man dann zufrieden ist, kauft man ja auch gerne nochmal. Und dieses Working Backwards-Prinzip, das haben sie dann weiterhin immer genutzt und wirklich die Kundenbedürfnisse in den Fokus gestellt. Sie haben nicht gesagt, was für ein neues Produkt wollen wir denn jetzt einführen, weil wir jetzt irgendwie glauben, das ist irgendwie toll. Sondern sie haben gesagt, was löst die Probleme unserer Kunden, wie sie in sie hineinversetzen. Und dann halt geguckt, daraus sozusagen das Produkt dann aufgebracht. Und was sie auch noch gemacht haben, was ich super spannend finde, ist, dass sie jedes neue Feature, was sie irgendwie an den Start gebracht haben, da haben sie eine fiktive Pressemitteilung geschrieben. Und die hat dann immer beschrieben, wie hilft dieses Feature, wie hilft das Produkt dem Kunden? Um das wirklich einmal klar vor Augen zu haben, einmal klar zu visualisieren und auch sicherlich fürs Team, das Team mitzunehmen, dem ganzen Bild zu geben, um dann auch wirklich das intern dann umzusetzen. Und finde ich eine gute Herangehensweise und ich bin nach wie vor beeindruckt, wie viel in diesen ersten beiden Jahren passiert ist, bevor es dann auch dann schon ziemlich schnell an die Börse ging.
Es ging wahnsinnig schnell an die Börse. 15. Mai 1997, also weniger als 2 Jahre nach dem Launch der Website, ging es an die Börse. Klar, das war dann die Zeit, wo dieses Internet nicht nur die Gesellschaft elektrisierte, sondern auch die Börse. Das waren ja gigantische Chancen, die man nicht so wirklich einschätzen konnte. Aber es war irgendwie cool, es war hip und es begann so allmählich ein Hype. Und Bezos wusste ja, dass das Wachstum in diesem Geschäft einfach Geld kostet. Und insofern gibt's die alte Devise, ne? Wenn's Brei regnet, halt den Schöpflöffel raus. Das hat er gemacht, ja. Und sie sind dann an die Nasdaq gegangen. Man muss jetzt auch mal von den Zahlen so ein bisschen einordnen. 1996 hatte Amazon gerade mal 16 Millionen Dollar Umsatz, ne? Also ich meine, es ist natürlich für eine Firma, die 1995 gestartet war, großartig, aber natürlich auch ein Handelsgeschäft, darf man auch nicht vergessen, ja, mit einer geringen Marge und 16 Millionen Umsatz, 6 Millionen Dollar Verlust gemacht. Aber es gab ja Venture Capital. Dennoch wurde das Unternehmen zum Börsengang mit 400 Millionen Dollar bewertet. Das war natürlich auch in den USA etwas Besonderes. Ja, die Risikokapitalkultur ist das eine, aber dass man an der Börse Unternehmen mit einem solchen Verhältnis, ja, ich meine, wir reden hier über ein Kursumsatzverhältnis von 25 schon beim Börsengang, wo es noch gar nicht hochgejubelt war, bewertet. Das war etwas Besonderes, das war etwas Epochales und da hat er eben dann das Geld mitgenommen. Er hat Aktien platziert, immerhin im Wert von 54 Millionen Dollar. Damit konnte man jetzt schon mal wieder das Geschäft weiter ausbauen. Gleichzeitig hatte er selbst dann auch zumindest auf dem Papier, er hat ja da nicht verkauft, einen ordentlichen Vermögenswert, denn zum Zeitpunkt des Börsengangs gehörten ihm noch immer 42% der Aktien und seiner Familie gehörten weitere 10%. Also für die Eltern hatte sich diese Investition ausgezahlt. Sie waren schon im Moment des IPOs wohlhabend geworden und haben ja hinterher dann auch noch an weiteren Kurssteigerungen teilhaben können. Das dauerte allerdings ein bisschen. Also der Börsenstart war eher so verhalten. 18 Dollar war damals der erste Preis und der Zuteilungspreis und dann der erste Handelstag war bei 23,50. Also da haben wir später noch andere Exzesse gesehen, so von diesen Kursvervielfachungen am ersten Handelstag. Das war da noch gar nicht, aber Bezos hat damals schon gesagt, dieser Börsengang ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Wir sind dann Tag 1 des Internets. Und wenn wir es gut machen, dann ist es auch Tag 1 für Amazon. Und das ist ja auch wieder so Teil der Philosophie, immer wieder Tag 1. Man startet immer wieder von Neuem. Es geht immer wieder bei Null los beim Business, auch wenn man vielleicht schon wahnsinnig viel geschaffen hat. Und er hat gleichzeitig schon in seinem ersten Brief an seine Aktionäre diese darauf vorbereitet, dass es vor allem um ein Thema geht, nämlich Marktführerschaft zu festigen. Ja, ich meine, man darf es nicht vergessen, sie waren damals Marktführer, ja, aber in einem relativ kleinen, sehr jungen Segment, nämlich Internetbuchhandel. Da waren sie schon der Führende und er hat damals schon gesagt, es geht um Leadership Position und der Shareholder Value, der Wert für die Aktionäre, der entsteht eben daraus, dass wir langfristig immer mehr in diesen Wert investieren. Und das ist ja genau die Philosophie von Amazon, sich nicht auszuruhen, immer wieder Erträge zu reinvestieren. Eine ganz besondere Art von Shareholder Value, die wir am Ende nochmal unter die Lupe nehmen. Und dieser erste Aktionärsbrief seit 1997 war Bezos so wichtig, dass er ihn noch über Jahre hinaus quasi wie ein Manifest immer wieder angehängt hat.
Genau, 20 Jahre lang hat er das gemacht, so lange, wie er wirklich auch als CEO tätig war und so ein bisschen wie die DoorDesks, ne? Also das, was aus der ersten Stunde da war, was irgendwie gut gewesen ist, was nochmal erinnert, wo kommen wir her, was ist sozusagen, was sind unsere Wurzeln, genau dasselbe hat er dann halt auch eben mit dem Brief gemacht, hat dann aber eben gesagt, als er übergeben hatte, das ist jetzt sozusagen meine Zeit gewesen und der neue CEO sollte dann halt eben seine Gestaltung haben. Aber ich würde mal sagen, dieser Brief ist trotzdem bis heute legendär und einfach dann auch für Aktionäre dann eben ein spannendes Tool.
Ja, und Bezos wurde dann auch in dieser Euphorie der zweiten Hälfte der 90er Jahre einer der Stars dieses Dotcom-Booms. Eben weil er eine spannende Geschichte hatte, ein cooles Produkt, was man sich halt auch angucken konnte. Ja, das ist jetzt, war ein einfacherer Zugang als jetzt beispielsweise irgendwelche Chips von Intel oder irgendwelche Infrastruktur von Cisco. Das haben Retail-Anleger halt auch geliebt. Ja, und wer in dieses Internet investieren wollte, na, der hat dann eben solche Aktien gekauft wie Amazon, die diese großartige Verheißung waren. Und allein in den Jahren 1998 und 99 hat sich die Aktie dann tatsächlich verzwanzigfacht. Und wie das halt dann so ist, wenn eine Aktie sehr stark läuft, dann wird sie gesplittet. Und Amazon hat in nur 2 Jahren gleich 3 Aktiensplits gehabt. 2:1, 3:1 und nochmal 2:1, um die Aktie immer wieder optisch billiger zu machen. Gab ja auch damals noch nicht Fractional Shares und Sparpläne und sowas, sondern immer wieder Leute dazu zu motivieren, auch diese Aktien zu kaufen. Und Ende 99 lag dann tatsächlich die Marktkapitalisierung dieses Unternehmens bei 26 Milliarden Dollar. Umsatz, muss man auch sagen, ist natürlich schon genial gewesen. Innerhalb von 4 Jahren von 0 auf 1,6 Milliarden. Allerdings, was auch phänomenal war, der Verlust. Also man hat vielleicht an den Schreibtischen nach wie vor gespart, aber ansonsten hat man richtig Geld ausgegeben, denn 720 Millionen Dollar bilanzieller Verlust, 400 Millionen Dollar Cashburn. Ja, und dann hatte Amazon nur noch, ne, bei diesem Umsatzvolumen 133 Millionen Dollar in der Kasse. Das war also dann auch schon relativ riskant, mit diesem Geld dieses Umsatzvolumen zu stemmen. Und gleichzeitig muss man sagen, auch wenn Amazon damals in aller Munde war als Webaktie, war es an der Wall Street nur einer der kleineren Fische. Denn die Titanen dieses Webbooms, dieser Dotcom-Euphorie, das war zum Beispiel, wir haben drüber gesprochen, vor wenigen Wochen, die Microsoft, ja, die war nämlich Ende 1999 bei 600 Milliarden Dollar. Und Walmart, ein Unternehmen, das ja später dann als Konkurrent auch noch sehr wichtig werden sollte, bei 300 Milliarden. Naja, da war also Jeff mit seinen 26 Milliarden dann doch ein bisschen kleiner. Und es war eine herrliche Welt. Ich habe das ja selber miterlebt damals. Ich war selber damals an der Börse aktiv. Und
auch in Amazon schon immer investiert. Hast du diesen Aufstieg oder hast du das beobachtet und hast dann mitbekommen, wie es dann ja auch rapide runtergeht?
Also ich hab in Amazon auch mal ein bisschen rumgezockt, so 98. Damals war ich beim Börsenmakler Klingel Kodemel in Frankfurt, also direkt mittendrin. Aber da habe ich eigentlich mit allem gezockt, was sich so irgendwie bewegt hat. 99 dann auch, aber ich beteiligte mich dann 99, nachdem ich von Klingel Kodemel wegging, an einer Internetagentur in Wien. Habe also sozusagen alles, was ich bis dato an Geld hatte, in dieses Geschäft gesteckt und war damit börslich schlichtweg nicht mehr liquide. Habe also weder die Endphase dieses Booms noch mit Geld mitgemacht, noch dann den Bust, der dann kam. Denn ab März 2000, ja, wir haben dazu einen Livestream gemacht, crashte die New Economy, weil Unternehmer einfach so viel Geld mit Verheißungen eingesammelt hatten, bei denen Investoren gesagt haben, nee, also dieses unprofitable Wachstum, das wollen wir jetzt doch nicht mehr einfach so finanzieren. Wir wollen jetzt den Proof of Concept sehen, dass in diesem Internet tatsächlich Geld verdient werden kann. Und das konnten die Unternehmen nicht darstellen. Deswegen kamen die Aktien drastisch unter Druck. Amazon von Ende 1999 bis November 2001 minus 94%. Also,
aber das ist das, was an der Börse passieren kann. Also es ist natürlich schon sehr, sehr stark, sehr intensiv. Aber, und ich finde da, dass eben ein Auszug aus einem Zitat, wenn man nicht akzeptieren kann, dass die Aktie auch mal so stark runtergeht, solltest du die Aktie nicht besitzen, sozusagen. If you can't tolerate that, you shouldn't own the stock. Hat er mal 1999 mit ABC News gesagt.
Und das ist das Spannende, wann er das gesagt hat. Also viele haben das ja hinterher gesagt. Die haben dann, wenn ihr Kurs abgestürzt...
Hinterher ist ja immer leichter, was zu sagen.
Hinterher ist immer leichter, denn ist der Kurs halt um 90% abgestürzt, haben sie gesagt, naja, ihr habt ja vorher auch gut verdient, müsst ihr halt jetzt mal durch, ne? Und wem es in der Küche zu heiß ist, der soll nicht reingehen. Ja, ist alles fein. Aber das Witzige ist, Bezos hat das schon antizipiert 1999, als die Aktie sich verzwanzigfacht hat. Schon da hat er gesagt, oh, eine Aktie, die 80% steigen kann, die kann auch 80% fallen.
Richtig, aber er hatte ja die Ruhe, sicherlich auch, weil er sich ein bisschen abgesichert hat.
Genau, das ist auch eine visionäre unternehmerische Entscheidung gewesen. Es gab damals ja dann eine ganze Reihe Wortspiele. Es gab diese Todeslisten von Firmen, die out of cash gingen. Das waren ja auch ganz viele. Also so Likes, ja, damals eine der großen Aktien, Alta Vista, Suchmaschinen, gibt's alles nicht mehr. Pets.com, ja, Tierfutter übers Internet, war auch so eine Riesengeschichte. Es ging ganz, ganz viel schlichtweg in die Insolvenz. Und bei Amazon gab's dann immer Amazon.com durchgestrichen und dann stand drunter Amazon.bomb nach dem Motto, na, also da explodiert auch alles, die werden auch pleite gehen. Aber er hat es tatsächlich geschafft, einen Monat, bevor dieser Hype zu Ende war, Geld einzusammeln. Und zwar nicht basierend auf Aktien, sondern mit Wandelanleihen, also zunächst mal Fremdkapital, auf das er Zinsen zahlen musste, 6,9%, das war auch damals schon eine ordentliche Stange Geld, und dazu die Option halt für die Investoren, dass sie, wenn es gut läuft, diese Anleihen wandeln konnten in Aktien. Also sozusagen das Beste aus zwei Welten. Können wir eigentlich auch mal eine eigene Folge drüber machen, über Wandelanleihen. Wenn dich das interessiert, lass mal eine Notice da. Und da hat er tatsächlich 672 Millionen Dollar eingesammelt. Und zwar interessanterweise vor allem bei ausländischen Investoren, also nicht bei US-Investoren. Und damit hatte er dann, als ringsrum die Konkurrenten pleite gingen, einfach das Geld, um auch seine Erkenntnisse, seine Erfahrungen aus diesem Boom und Bust umzusetzen in unternehmerische Entscheidungen. Er hat ja auch gesehen, gerade bei Konkurrenten, was alles nicht funktioniert hat, was im eigenen Unternehmen nicht funktioniert hat. Und insofern konnte er, da ja auch jetzt dann die Erwartungen runterkamen, da er Geld hatte, konnte er zwei wesentliche Themen durchziehen, nämlich einerseits dieses ungestüme Wachstum ein bisschen konsolidieren und andererseits die Effizienz im Unternehmen zu erhöhen. Und das hat er, muss man auch wieder sagen, sehr schnell hingekriegt. Denn 2002 war das absolute Krisenjahr. 2001, 11. September, hat nicht nur 3000 Menschen das Leben gekostet, markiert nicht nur eine geopolitische Zeitenwende, sondern hat ja dann auch eine Rezession eingeleitet. Mhm. Dazu war diese New Economy am Ende. Und was machte Amazon? Die haben den Umsatz tatsächlich nochmal gesteigert, und zwar um 25% in diesem Rezessionsjahr auf 4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig haben sie aber auch schon die operative Gewinnschwelle in dem Jahr überschritten und haben sowohl ein positives EBITDA als auch über 100 Millionen Dollar Free Cashflow gemacht. Also ganz schnell die Lehren gezogen und das Unternehmen gedreht.
Ein entscheidender Wendepunkt war dann ja auch, als sie das Marketplace-Programm dann eingeführt haben in 2000. Das hat sie zunächst ja so der eigenen DNA irgendwie widersprochen, so als Einzelhändler, aber so mit der Frage, warum sollen wir denn jetzt die Konkurrenten hier auch auf unserer Plattform verkaufen lassen? Aber hat sich herausgestellt, und ich sag mal heute, tummelt sich ja so alles Mögliche auf Amazon. Den Kunden ist es wichtig. Und auch da wieder diese kundenzentrierte Auswahl, dass man eben nicht nur die eigenen Sachen auswählen kann, dass man auch das andere Angebot und dieses einfache Einkaufen. Warum gab es früher mehr Kaufhäuser? Warum geht man auch gerne in ein Kaufhaus oder in Malls? Man besucht einen Ort und hat dort alles, was man irgendwie braucht. Und eben das hat er damit versucht zu schaffen. Und und er hat auch gesagt, wenn jemand anders ein besseres Angebot hat, dann sollen unsere Kunden das bekommen. Und es war eine der profitabelsten Geschäftsentscheidungen, kann man sagen. Eine sehr, sehr gute. Und er hat sich, hat dann auch sozusagen eben geschaut, wo können wir noch weiter, wo müssen wir optimieren, wo können wir noch weiter verbessern. Das ist eben in der Logistik gewesen. Ne? Dann haben sie gesagt, okay, wir müssen hier einfach nochmal besser, schneller werden. Und sie haben auch gelernt, Umsatzwachstum ohne Profitabilität, das ist nicht nachhaltig. Und diese Lektion floss dann auch in das Prinzip ein, dass Amazon auch bereit war, kurzfristige Gewinne, wir haben ja auch gesehen, wie viel Verluste sie teilweise am Anfang gemacht haben, wie viel da rausgegangen ist, in Kauf zu nehmen, wenn sie daran geglaubt haben, dass es eben nachhaltig, eben langfristig sozusagen sich auszahlen wird.
Genau, und es hat sich ja damals an der Börse schon relativ kurzfristig auch ausgezahlt, ja, denn 2002, dieses ganz entscheidende Turnaround-Jahr, in dem man also wirklich ja ein komplettes Jahr dann auch mit dem Marketplace live war, in dem man die Effizienz verbessert hat, das hat dazu geführt, dass man 40% Zuwachs in der Aktie hatte in einem Jahr, in dem der Nasdaq nochmal deutlich verloren hat. Ja, es hat natürlich bis Ende 2010 gedauert, bis der Kurs wieder dort war, wo er Ende 1999 gewesen war. Aber die Börse hat das schon relativ frühzeitig honoriert, dass dieses Unternehmen nicht nur überlebt hat, sondern tatsächlich sehr schnell die richtigen Lehren aus dieser Krise gezogen hat und dann eben nicht nur mit dem Marketplace angegriffen hat, sondern insgesamt das gesamte Angebot verbreitert. Und damit sind wir eigentlich genau in dieser Epoche, wo Amazon die Basis gelegt hat von einem, sagen wir es mal, irgendwie Online-Kaufhaus, das immer mehr Produkte bekam, zu einem Tech-Giganten und Dominator weiter Teile der Tech- und Internetwelt zu werden. Ja, am Anfang ging das natürlich erstmal damit los, dass man sagt, Bücher sind toll, aber was kann man noch so verkaufen? Alles, was irgendwie standardisiert ist und was sich mit einem Klick am besten erwerben lässt. Da war man bei Musik, da war man bei DVDs, das ist noch relativ nah dran. Dann Elektronik, Spielzeug. Ja, und irgendwann hatte man eigentlich alles. Und das immer wieder mit dieser obsessiven Kundenorientierung kombiniert, hat natürlich auch in Einklang damit, dass immer mehr Menschen an das Internet angeschlossen waren, also den Zugang hatten und dass auch das Vertrauen im Internet etwas zu bestellen sukzessive gewachsen ist, dafür gesorgt, dass das Unternehmen immer weiter in allen Branchen zum Handelsdominator werden konnte. Aber das war eben nicht alles, sondern es kam dann eine ganze Reihe von visionären Zusatzfeatures dazu. Und eins dieser Features hast du ganz am Anfang schon genannt. Du hast gesagt, ja, du hast jetzt auch Amazon Prime. Ja, welcome to the club. Jetzt schon, ja. 25 Jahre nach der Einführung von Prime. Das ist 2005 schon losgegangen.
Das stimmt. Aber gerade über Corona habe ich mich lange gewehrt und habe es auch viel nicht gemacht, weil ich ganz stark irgendwie Thema lokaler Einzelhandel vor Ort da irgendwie immer geguckt habe bei jedem Unternehmen. Da hat mir mal der Spielzeugladen aus dem Nachbarort, hat mir die Dame auf dem Fahrrad das Buch vorbeigebracht, was wir irgendwie haben wollten.
Super, super sympathisch. Macht in Berlin bitte keiner. Ja, ja, also ich wäre ohne Amazon wäre ich irgendwie weitgehend eingegangen, ja.
Das ist das Schöne auf dem Dorf, aber da hat man dann halt eben noch so geguckt, was ist möglich. Aber da war es dann noch eben das Buch für ein anderes Kind und ein Geschenk. Und sobald dann irgendwie bei uns dann unser Kind eingezogen ist, ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo sich das Nutzungsverhalten verändert hat, wo man auch gesagt hat, okay, ich brauche jetzt schon wieder eine große Kiste Windeln. Dann kommt die jetzt dann halt mal eben direkt vor die Haustür und ich muss nicht mit Kind und Kegel und irgendwie allem los. Ja, aber wie ging es eigentlich los? Amazon Prime wurde 2005 eingeführt und sie haben am Anfang $79 Jahresgebühr für den kostenlosen Zwei-Tages-Versand verlangt. Und eigentlich haben sie intern gesagt, eigentlich ist es zu gut, um irgendwie wahr zu sein. Aber natürlich gab es dann auch wieder die Kritiker, die gesagt haben, das wird scheitern, finanzielle Verluste und so weiter und so fort. Aber auch Bezos da wieder haben gesagt, das ist eine Investition in die Kundenloyalität. Wir wissen, die Kunden mögen das kostenlosen und vor allen Dingen schnellen Versand, dieses Vertrauen, das ist schnell da. Und wenn wir dann darauf schauen, wie viele Leute nutzen heutzutage, und ich bin ja nur ein oder wir sind zwei davon, es sind über 200 Millionen Mitglieder weltweit und das Prime-Angebot umfasst ja auch mehr als in Anführungszeichen nur diesen schnellen Versand, sondern man hat ja mittlerweile dann auch eben Musik und Video, also das Ganze ist ja nochmal deutlich größer geworden, einfach großen Zugriff auf die Angebote. Und ja, wie ist das Ganze dazu gekommen? Er hat sich inspirieren lassen. Ja. Er hat auf den Einzelhandel Costco geschaut und hat sich 2001 mit dem Gründer von Costco, den Jim Sinegal, getroffen. Und hat mit ihm bei einem Café so ein bisschen über das Geschäftsmodell, aber auch das besondere Mitgliedschaftsmodell von Costco gesprochen, was ja eben wirklich einmalig ist. Und Sinegal hat dann gesagt, so, Mensch, die Mitgliedsgebühr, die ist zwar ein einmaliger Schmerz für die Costco-Mitglieder, aber jedes Mal, wenn sie in den Laden kommen und sehen, dass der 47-Zoll-Fernseher hier $200 günstiger ist, ist es wieder eine Bestätigung, dass sie das Richtige getan haben und gibt ihnen das gute Gefühl. Und genau das hat Bezos für sich mitgenommen.
Und Costco ja auch eine gigantische Wachstumsstory, entsprechend hoch bepreist an der Börse. Inzwischen ja eine der Top-Aktien im MSCI Consumer Staples Index. Und die verdienen ja ein wesentliches Geld eben mit dieser Mitgliedschaftsgebühr. Das ist sozusagen der kontinuierliche Einnahmestrom. Die Produkte sind dann halt entsprechend günstig und werden mit geringer Marge angeboten. Und das Tolle ist, sie schaffen halt auch immer wieder Anreize, in den Laden zu kommen. Und wenn es nur einfach der Hotdog ist, den es dort für $1 noch immer gibt. Und auch da hat Bezos sich ja dann einiges abgeguckt, nämlich in den letzten Jahren, als Amazon Prime ja immer mehr Services noch drumherum bekommen hat. Und all diese Services tragen dazu bei, dass man wieder noch mehr Gründe hat, in diese Amazon-Welt einzutreten. Auch wenn es kein physischer Laden ist, zumindest in den meisten Fällen, man ist einmal drin im Ökosystem und dann kann man wieder irgendwas anderes konsumieren. Also interessant, er ist ein Innovator, ja, der das in die digitale Welt gebracht hat, aber eigentlich ist es ein Konzept, was er abgekupfert hat.
Ist ja auch legitim, links und rechts zu gucken, das sollte man sowieso überall machen. Und als du es ihm so erzählt hast, habe ich mir vorgestellt, dass demnächst mit meiner Lieferung auch noch irgendwie so ein Hotdog mit dazukommt. Stelle ich mir total gut vor, ich esse die Dinger sehr, sehr gerne, aber dafür fahre ich immer noch ins gelb-blaue Möbelhaus und hole mir da ab und an mal so ein Paket. Ich weiß, du bist nicht so ein großer Fan von den Pappbrötchen, aber irgendwie, ich kann dem was abgewinnen.
Ich mache dir mal einen richtigen Hotdog. So.
Sehr gut. Ist eine Einladung hier auf Tape, würde ich mal sagen.
Aber das war nicht alles. Also Prime war so der erste Baustein. Genau. Und ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Also kostenloser Zweitagesversand. Das heißt auch, da hat man entsprechend Infrastruktur aufgebaut. Nicht nur in der Lieferung, nicht nur in der Logistik, sondern auch in der Technologie.
Genau, ganz, ganz wichtig ist dann schon 2006 AWS, Amazon Web Services, gestartet, eben Cloud-System, wirklich in IT-Infrastruktur investiert. Und Bezos hat wirklich auch mal gesagt, wir haben gar nicht so geplant, ein Cloud-Computing-Unternehmen zu werden, aber irgendwie haben sie gemerkt, wir sind ganz schön gut da drin. War nämlich anfangs so ein experimentelles Produkt. Und mittlerweile ist es einer der profitabelsten Geschäftsbereiche von Amazon mit 31% Marktanteil im Cloud Computing, finde ich wahnsinnig. Und ich habe nochmal rausgesucht, die Zahlen von Microsoft Azure sind so zwischen 20-21% Marktanteil und die Google Cloud hat so 10-12%. Also wirklich Wahnsinn, weil das ist so, wenn man über Amazon spricht, dann sieht man halt die Lieferwagen, die Pakete, die Produkte, was da so alles drin ist. Klar, man denkt auch noch so ein bisschen an Prime, ja, und dann kommt noch ein bisschen Musik, aber dann sozusagen AWS ist auf jeden Fall ein wahnsinnig starker Bereich und eben entsprechend total super, dass sie dort eben auf in die Technologie gesetzt haben, um wirklich skalieren zu können. Und und Technologie irgendwie und sozusagen skalieren können sie. Lass uns nochmal so ein bisschen auf Logistik schauen.
Ich finde das vor allem spannend, dass es ja eigentlich quasi so ein Abfallprodukt ist. Ja, sie haben sich für sich selber etwas aufgebaut. Sie brauchten diese Technologiekapazität. Dann haben sie gesagt, naja, also es gibt genügend andere, die das brauchen, gerade weil eben diese Web-Economy entsprechend expandiert hat und weil Unternehmen allgemein, überall, in jeder Branche, Prozesse dann digitalisiert haben in diesen 20 Jahren.
Ja, und ein Punkt, der zum Wachstum wirklich beigetragen haben soll, einer der ersten Deals, wo sie Amazon Web Services angeboten haben, soll ein 10-Jahres-Vertrag mit der CIA gewesen sein. Dementsprechend ja irgendwie auch nochmal den Stempel approved vom Staat, wenn die CIA das nutzt für eine gewisse Zeit, dann kann es doch nur sicher und gut sein und das soll eben auch entsprechend Türen geöffnet haben zu weiteren Deals.
Genau, und dann haben sie natürlich auch weitere Großunternehmen dazu und es ist auch spiegelbildlich wieder ein bisschen wie beim Marketplace, ja, weil die Infrastruktur für den Marketplace, die Webplattform, die ganze Community, all das, was man da softwareseits braucht, das hatten sie ja für den eigenen Shop schon. Insofern ist auch der Marketplace eigentlich Zweitverwertung gewesen, ähnlich wie AWS Zweitverwertung ist und das ist heute ja nach wie vor das mit Abstand wichtigste Geschäft, nicht vom Umsatz her, aber eben wenn wir auf die Marge schauen, wenn wir auf die Cashflows schauen. Ansonsten steht Amazon natürlich für Logistik, denn irgendwie muss das Zeug ja zum Kunden kommen. Es muss aber zunächst auch mal irgendwie im Lager entsprechend sortiert werden. Deswegen das Thema Robotik bei Amazon, keine Zukunftsvision, sondern schon 2012 mit einem ganz, ganz starken Ausrufezeichen durch die Übernahme von Kiva Systems, wo sie wirklich dann einen ganz entscheidenden Fortschritt gemacht haben, was die Automatisierung von Lagerprozessen angeht. Und auch das ist dann natürlich wieder etwas, was sie, Stichwort FBA Fulfillment bei Amazon, zunächst für sich selbst aufgebaut haben und dann wiederum als Service externalisiert haben, weil das können ja dann andere mitbezahlen, was man dort alles hat. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von weiteren Themen. Und eigentlich könnte man einen Podcast über fast jedes Geschäftsmodell nochmal machen. Also wenn wir an den Kindle denken, ja, wo man dann also dieses Buchgeschäft wirklich auch in die digitale Ära bekommen hat, wo man dann ja auch in den Hardware-Bereich gegangen ist, über Amazon Alexa und Echo, was auch einerseits Hardware ist, andererseits dieses Ökosystem stärkt, dann Prime Video als Added Value für die Prime-Kunden, aber gleichzeitig auch als Nukleus, um wieder zusätzliche Kunden zu gewinnen, weil man macht inzwischen eigenen Content dafür. Es ist nicht nur einfach eine Abspielstation oder dann eben der stationäre Handel, wie beispielsweise mit der Übernahme von Whole Foods und dann auch als Basis da dann für Amazon Fresh, für Lieferservice. Also immer wieder neue Services, immer wieder mit der Frage, wie können wir das Leben unserer Kunden besser machen? Wie können wir uns natürlich auch gegen andere da an der Stelle positionieren? Aber der Kunde steht schon im Vordergrund. Und was ich halt spannend finde, sind diese Management Principles, die man hat und die das Ganze dann auch im Unternehmen fassbar machen. Also zwei Regeln exemplarisch. Einerseits die Two-Pizza-Rule. Nein, es heißt nicht, dass jeder immer zwei Pizzen essen muss, sondern man bespricht Entscheidungen in Teams, bei denen zwei Pizzen ausreichen, damit jeder satt wird. Also
das satt würde ich jetzt mal in Frage stellen. Das sind immer ziemlich kleine Teams dann. Also mein Appetit ist immer größer. Aber ich sag mal, es ist wahrscheinlich so das Prinzip, jeder kriegt ein gutes Stück davon.
Ja, also ich meine, also bei mir reichen zwei Stücke von so einer Pizza, dann bin ich satt. Und das andere ist der Empty Chair, das finde ich noch besser.
In jedem
Meeting einen leeren Stuhl dabei zu stellen, auf dem der imaginäre Kunde sitzt, für den man das Ganze macht. Ja, und das ist sicherlich ein Thema bei Amazon. Es geht um den Kunden, hat auch immer wieder Kritik ausgelöst, um wen es dann nämlich nicht ging. Also der Kunde ist der wichtigste Stakeholder. Mitarbeiter sind demgegenüber eindeutig nachgelagert. Die ganze Organisation ist demgegenüber nachgelagert. Und ja, was gesellschaftliche Themen angeht, muss man sagen, also Gesellschaft sitzt sicherlich auch nicht ganz oben auf dem Stuhl. Aber diese konsequente Orientierung am Kunden zu sagen, wie kann ich ein Problem lösen? Finde ich nach wie vor faszinierend. Und es ist ja auch ein wichtiger Ratschlag für jeden, der sich selbstständig macht, für jeden, der überlegt, wie er vielleicht ein Unternehmen gründen kann. Zunächst darüber nachzudenken, nicht, was für ein Produkt möchte ich anbieten, was kann ich jetzt so gut? Nee, sondern diese eine Frage zu beantworten: Welches Problem kann ich lösen?
Aber wir müssen auch über, du hast eben schon angefangen, ein bisschen drüber zu sprechen, die Kritik am Unternehmen. Da kann man in jedes der Themen, die du eben genannt hast, wirklich nochmal tiefer reingehen. Gerade eben wirklich Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsbedingungen, die wurden in den letzten Jahren viel kritisiert. Ist ja auch teilweise ein Punkt, warum dann einige Leute auch eben nicht Amazon als Anbieter nutzen. Aber wir haben ja auch dann das Thema Eigenmarken zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, worauf wir gucken können. Da gab es ja dann auch nochmal Kritik.
Ja, also man hat ja immer analysiert, was denn jetzt so bei den Marketplace-Verkäufen so richtig gut läuft. Und die beliebtesten Produkte hat Amazon dann eben selber in Eigenmarken. Amazon Basics nachgebaut, günstig produzieren lassen und dann im Shop immer nochmal ein bisschen besser platziert. Außerdem natürlich vom Preis entsprechend ausgesteuert. Dafür sitzt man ja eben genau an der Quelle, auch was die Technologie angeht. Vielfach wird das ja heute auch durch künstliche Intelligenz gemacht. Und das provoziert natürlich dann Unternehmen, die den Marketplace nutzen für ihre Produkte. Allerdings kann Amazon sich das halt auch leisten, wenn Unternehmen sagen, ja, dann wollen wir halt nicht mehr auf dem Marketplace sein. Sagt Amazon, okay, dann seid ihr eben auch nicht mehr dabei. Viele Unternehmen können sich das eben nicht leisten, auf diesen Marketplace zu verzichten. Und das ist halt schon wirklich eine tückisch effektive Strategie, die Amazon da ausgerollt hat. Ja, also man geht in neue Geschäftsfelder rein, verkauft zunächst mit minimalen Margen, ja, weil man hat ja inzwischen so ein Schwungrad, das genügend Cash abwirft, perfektioniert die Kundenerfahrung. Ja, und zwingt dann am Ende die anderen entweder aufzugeben, die Plattform zu verlassen oder die Preise auch zu senken, sodass sie dann keinen Spaß mehr dran haben. Das ist schon etwas, was in vielen Wirtschaftsbereichen sehr tiefgreifende Spuren hinterlassen hat. Das kann man negativ sehen. Das kann allerdings auch dahingehend interpretiert werden, dass man sagt, Amazon hat viele andere Unternehmen zur Innovation gezwungen, weil sie wären ansonsten vielleicht auch zu träge gewesen.
Ja, aber träge sind sie überhaupt nicht gewesen. Sie sind ja immer sehr umtriebig gewesen. Und ein Beispiel, wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, Amazon Prime Video. Die haben ja gesagt, okay, ist kein reiner Streaming-Dienst. Man hat sozusagen ja einen doppelten Zweck. Man hat die Prime-Mitglieder und rechtfertigt so noch einmal mehr die Mitgliedschaftskosten und sagen, wir wollen wirklich die Mitgliedschaft fördern, wir wollen Kunden halten und der Grund sein, warum Menschen Prime abonnieren wollen, hat mal Mike Hopkins, der Head of Prime Video, gesagt. Und mittlerweile haben sie dann ja auch Sportereignisse wie Thursday Night Football, haben den Effekt zusätzlich verstärkt und haben auch mit eigenen Produktionen sozusagen, die ja dann bei Amazon Prime Video ausgestrahlt wurden, auch zum Beispiel schon Oscars gewonnen. Also sind damit ja auch eben entsprechend sichtbar. Und da hat Jeff Bezos mal in einem Interview gesagt, so nach dem Motto, so ein bisschen frei übersetzt, ist es zwar schön, dass wir das haben, aber Hauptziel ist wirklich, wir wollen den Kunden Mehrwert bieten, ein Gesamterlebnis und ihn halt sozusagen auch in unserer Welt eben entsprechend halten.
Ja, wobei man natürlich dann in dieser Welt auch wieder die Zweitverwertung haben kann. Man kann ja in sowas auch schön Werbung einstreuen. Und Werbung Absolut. Ist ja inzwischen bei Amazon auch ein relevantes Geschäft. Nicht nur für Produkte, sondern allgemein die Werbeplattform an sich für Kampagnen darf man nicht unterschätzen. Da sind sie inzwischen eine relevante Größe geworden.
Richtig. Und vor allen Dingen muss man auch ständig die Werbung gucken, obwohl man irgendwie bezahlt. Aber das ist ein anderes Thema.
Das muss man beim Öffentlich-Rechtlichen auch.
Ja, genau.
Ja, also insofern, da kommt man nicht drum rum. Dann gibt es ein anderes Thema, was wirklich kontrovers war, die Amazon Alexa. Hast du so ein Ding zu Hause stehen?
Nee. Wir haben kein System, mit dem man reden kann. Wir haben da auch irgendwie so Boxen im Haus stehen, die man digital ansteuern kann. Finde ich gut, wenn sie funktionieren. Aber die Amazon Alexa ist ja in den USA auf jeden Fall der führende Sprachassistent in den Haushalten. Du hast vorhin den Dot erwähnt. Da gibt es ja mittlerweile, es gibt ja die verschiedensten Ausführungen von klein bis groß. Aber halt wirklich die Idee, wir sind da und sozusagen greifbar sofort im Alltag, führt dazu, dass in den USA ein Marktanteil von 68% von diesen Sprachassistenten da ist. Und es werden mittlerweile, und die Zahl fand ich wirklich beeindruckend, mehr als 100.000 smarte Geräte von den verschiedensten Herstellern mit unterstützt, weil, und das mache ich bei unseren Nachbarn gerne, die haben nämlich so ein paar verschiedene Alexa-Geräte.
Schaltet es bei denen ab und zu mal das Licht aus?
Licht. Irgendwie. Nur wenn ich natürlich im Haus bin. Ich steuere die Musik, also ich mache es gerne leiser, ich mag nicht so gerne zu laute Musik. Wenn die Beleuchtung dann nochmal anders sein soll oder so. Das ist ja wirklich einfach. Also eben kurz gesteuert und los geht's.
Du brauchst den Zugang dazu, dass du einfach mal nachts so aus Spaß das Licht all denen anmachen kannst oder so. Ja,
ja
da sind wir natürlich dann beim Thema, wo man das Ganze auch kritisch gesehen hat. Ja, also ja. Das ist natürlich Amazon wahnsinnig viele Informationen über das Leben von Menschen gibt, dass wir so Amazon als Datenkrake da haben es sehr viel auch über Lebensumstände. Amazon wollte ja vor einigen Jahren dann auch iRobot übernehmen, die unter anderem diese Haushaltsroboter, die so über den Boden fahren, herstellen.
Auf die wir ja noch warten, so ein bisschen, ne?
Ja, die gibt's ja schon, ja. Diese so über den Boden fahren. Also ich warte ja auf diesen Homunculus von Elon Musk, ja. Dass der bei mir einzieht, dass der die Spülmaschine ausräumt oder dass ich keine Spülmaschine brauche, weil der spült halt einfach selber.
Stimmt, die habe ich jetzt verwechselt.
Wäsche und sowas, das finde ich cool. Aber einfach diese Saugroboter, die Putzroboter, die dann so über den Boden fahren und dabei ständig auch Informationen senden, dann weiß Amazon am Ende auch, wie die Wohnungen von den Kunden aussehen. Das ist zwar alles anonym, aber es ist wunderbar, was über Lebenserfahrung von Menschen zu erfahren. Und diese Übernahme hat ja nicht geklappt. Da gab es lange Kartellverfahren und über diesen Prozess ist ja iRobot dann auch ziemlich verloddert, weil sie eben ja blockiert waren und man muss nur auf die Aktie schauen. Aber dieses Thema bleibt. Das ist Ökosystem, das sich überall so reinfriemelt und irgendwann kann man gar nicht mehr ohne Amazon.
Nee, und sie haben es ja auch noch weiterentwickelt, die Alexa. Es gibt ja jetzt die Alexa Plus und da haben sie das Ganze erweitert um natürlich generative KI, um es noch natürlicher, noch einfacher für den Alltag, für die Nutzung zu machen. Man hat sozusagen wirklich eben einen Assistent im Alltag, wo sie auch sagen, Mensch, der kümmert sich dann auch proaktiv um Dinge. Man kann damit, und das sind nicht Termine buchen, Smart Home steuern, Musik, ne, das habe ich ja schon gesagt, habe ich selber auch ausprobiert. Aber natürlich auch Bestellungen bei Whole Foods zum Beispiel oder Amazon Fresh auslösen, Rezepte vorschlagen, Einladungen verschicken oder handschriftliche Notizen anlegen. Auch das ist sozusagen irgendwie möglich. Und dann haben sie auch was sie sozusagen für die Plattform gemacht haben, auch mit Amazon Plus gemacht. Sie haben externe Dienste angeschlossen, zum Beispiel Uber oder TripAdvisor, um dann halt eben externe Services auch per Sprache dann über ihre Plattform, über ihre Alexa dann sozusagen nutzbar zu machen. Und das wiederum alles Teil Kundenbindung. Wir sind im Alltag komplett dabei. Wir hören dir zu, wir führen es aus und sie lernen dadurch natürlich auch nochmal mehr und können dadurch verschiedenste Angebote, egal worum es geht, schön weit oben dann vorschlagen, sodass es sich halt noch besser verkauft, die Serien vielleicht auch noch besser guckt und sie einfach eben entsprechend Marktführer sind. Und wie du es aber auch wirklich schon klar gesagt hast, ein großer, großer Kritikpunkt und sicherlich auch ein Punkt, warum viele Verbraucherinnen und Verbraucher es eben nicht nutzen wollen.
Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, was man als unfairen Vorteil gegenüber viel Konkurrenz sehen kann. Und je kompromissloser Amazon das alles implementiert hat, umso stärker hat auch ein Wort die Runde gemacht, so ab 2015, Death by Amazon. Also Tod durch Amazon, Unternehmen, die wirklich ihren Zenit überschritten hatten und dann durch Amazon wirklich ja quasi in die ewigen Jagdgründe des Wirtschaftslebens geschickt wurden, weil sie einfach nicht mehr mithalten konnten. Ja, das waren natürlich die klassischen Einzelhändler, sowas wie Macy's, ja, die ja immer größere Teile des Geschäfts an Amazon abgegeben haben. Je stärker auch die Adaptation des Internets und generell des E-Commerce dann war. Toys R Us ist so ein anderes Opfer oder die traditionelle Warenhauskette Sears, ja, ein Dominator über Jahrzehnte in den USA, aber die hat es dann, je stärker Amazon geworden ist, wirklich erwischt. Und auf diesen Listen, die es dann so ab 2015 auch an der Börse gab, diese Todeslisten, unter anderem von dem Investmenthaus Bespoke Investments, das du vielleicht kennst, weil sie sehr, sehr viel Research auch für Privatanleger veröffentlichen. Da stand ganz oben immer ein Dino, eine amerikanische Institution, nämlich Walmart, der größte Einzelhändler der USA. Eigentlich so ein klassisches Opfer, Dominanz im stationären Handel. Amazon immer mehr im E-Commerce. Walmart hat auch wirklich über mehrere Jahre dann Umsatzanteile verloren, eben nicht bei diesen Day-to-Day-Produkten, bei den Lebensmitteln, aber beispielsweise bei solchen Sachen wie Spielzeug, ein bisschen auch Kleidung, was nie so ganz der Fokus von Amazon war, aber trotzdem die Leute, die bei Walmart Kleidung kaufen, die kaufen dann auch Kleidung bei Amazon. Sowas wie Unterhaltungselektronik. Bei Walmart gibt's alles und viel gab es plötzlich auch bei Amazon. Da ist deutlich günstiger und man musste es nicht nach Hause schleppen. Das hat ihnen schon das Leben sehr schwer gemacht. Und Walmart hat allerdings die komfortable Situation gehabt gegenüber beispielsweise Macy's oder Sears oder Toys R Us, dass sie eine ziemlich solide Finanzposition haben und dass sie einfach sagen können, okay, wir gehen nicht schweigend unter, sondern wir halten dagegen mit Investitionen, haben einige Übernahmen selbst gemacht, wie Jet.com, wie Shoes.com, wie ModCloth. Sie haben selber in E-Commerce-Technologie investiert, selber auch die Möglichkeit geschaffen, dass man zum Beispiel Pickup machen kann im Shop. Sie haben selber Online-Marktplätze geschaffen. Sie haben selber diese Kundenbindungsinstrumente, diese Loyalty-Cards viel, viel stärker fokussiert und sie haben halt auch dieses dichte Filialnetz, nicht nur die großen Walmart-Stores, sondern auch diese Neighborhood-Markets, diese etwas kleineren Supermärkte
die
genutzt.
Die auch wichtig sind so für persönliche Bindung sicherlich, gerade mal um die Ecke und eben dieses wirklich Reingehen mit dem Erlebnis. Amazon macht es ja auch teilweise ein bisschen und hat es ja mit Whole Foods, aber sie haben es einfach noch mehr sind da präsenter.
Genau, und diese Stärken haben sich halt einfach genutzt. Und das ist interessant, dass Death by Amazon nicht eine logische Konsequenz war, sondern dass Death by Amazon immer dann stattgefunden hat, wenn Unternehmen sich nicht bewegt haben. Walmart ist halt das Beispiel dafür, wie Amazon auch andere Unternehmen, Konkurrenten quasi gezwungen hat, selber besser zu werden. Und das sieht man heute ganz deutlich. Ja, beide Giganten stehen wirklich nebeneinander. Walmart ist und bleibt der weltweit größte Lebensmitteleinzelhändler, ja, alleine $270 Milliarden in dem Segment. Da ist Amazon weit, weit, weit von entfernt, irgendwie so bei 20 Milliarden. Und dazu im Onlinehandel, ja, hat Amazon die Nase vorn, aber man kann halt schon wirklich diese Koexistenz hinkriegen. Man treibt sich gegenseitig zu neuen Services an, zu Innovationen an. Und interessant ist ja so dieses Rennen um das umsatzstärkste Unternehmen. Das ist seit jeher Walmart. Allerdings im Schlussquartal 2024 ist Amazon, natürlich immer mit dem Thema Weihnachtsgeschäft, erstmals an Walmart vorbeigezogen und das könnte dann auf Gesamtjahresbasis 2025 auch der Fall sein. Aber sie können beide sehr gut existieren, können auch beide sehr gut an der Börse existieren, denn auch Walmart ist ja, ähnlich wie übrigens Costco, nicht nur eines der Schwergewichte im MSCI World Consumer Staples Index, sondern auch ein Unternehmen, das sehr hoch bewertet wird, gemessen am Wachstum und gemessen an den Erträgen. Und wir reden hier über KGVs, die deutlich über 30 liegen. Und das hängt auch damit zusammen, dass Amazon Walmart eben angetrieben hat, zu wachsen, sich selber zu disruptieren.
Ja, und Sie sind jetzt nicht die einzigen, in Anführungszeichen, die profitiert haben von Amazon, sondern ja eben auch andere Unternehmen, die direkter beteiligt waren durch Übernahmen, Beteiligung und die Akquisitionsstrategie von Amazon, die ist, die haben eigentlich das Ziel, Ökosystem erweitern, neue Technologien integrieren und Marktzugänge einfach sichern. Und dabei ist es halt so, dass sie wirklich ganz breit schauen, dass sie gar nicht zu fokussiert sind, dass sie wirklich in unterschiedliche Bereiche gehen, gehen auf etablierte Unternehmen, Startups und versuchen dann halt eben zu gucken, wie können wir Synergien heben. Ganz wichtig aber auch Kundenbindung stärken und auch vor allen Dingen strategische Lücken wiederum zu schließen. Und ja, ob es jetzt dann um Lebensmittel geht, du hast Whole Foods angesprochen, weitere KI-Lösungen, Gesundheit, Logistik, da ist irgendwie alles Mögliche dabei. Und sie wollen halt eben skalieren und das Thema Daten auch in den Fokus stellen. Wo können wir sozusagen noch mehr reingucken? Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Weiterentwicklung auch schauen, worauf gucken sie? 4 Punkte würden wir dann sehen, so einfach so neue Märkte, Kategorien nochmal reingehen. Neue Technologien und Daten zur Verbesserung der Kundenerfahrung integrieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Sie. Synergien zwischen bestehenden und neuen Geschäftsbereichen schaffen und eben wirklich die eigene Liefer- und Serviceinfrastruktur stärken. Und dort investieren Sie ja wirklich selber nochmal in zum Beispiel, gerade wieder so schöne Bilder gesehen, wie dann die Drohnen ins Lager reingeflogen kommen, das Paket anheben und direkt zum Kunden dann bringen und abliefern. Auch das ist ja ein Bild der Zukunft, was vielleicht die Straßen wieder ein bisschen freier macht von den großen und vielen Lieferwegen, aber entsprechend ein Weg, der sie ja auch profitabler machen würde, weil wie viele Menschen sind aktuell bei Amazon beschäftigt, die diese Auslieferung machen, Betreibung der Autos und, da hängt ja einiges dran. Deshalb eben wirklich auch nochmal ein spannendes Feld, wo sie selber reinschauen, aber sicherlich auch mit externe Unterstützung. Aber gib uns doch noch mal ein paar Beispiele für eben Akquisitionen. Whole Foods habe ich ein paar Mal schon genannt.
Ja, Whole Foods, ja, dieser Natursupermarkt, war selber börsennotiert und ist ja eigentlich eine Apotheke, ne? Zumindest von den Preisen her, wenn man, aber großartiges Einkaufserlebnis, also ich kann das immer jedem nur empfehlen, wenn man in den USA ist, einfach in Whole Foods zu gehen, das macht richtig Spaß, das sind tolle Sachen. Ja, und ein gutes Essen im Restaurant ist in den USA auch entsprechend teuer und das relativiert das dann wieder. Aber es ist großartig und das zeigt halt auch, wie sie damals 2017 daran gegangen sind. Sie wussten, also wenn sie im Lebensmitteleinzelhandel eine Nummer werden wollen mit Delivery, das eigentlich so from the scratch aufzubauen, würde nicht funktionieren. Allein auch, was die Quellen angeht, aus denen man dann die Rohwaren bezieht. Und da haben sie sich einfach ein Top-Unternehmen ausgesucht und haben da einen Fuß drin. Es ist halt nicht so passiert, dass man gesagt hat, naja, sie disruptieren jetzt den ganzen Lebensmitteleinzelhandel. Dafür ist es zu stark fragmentiert. Dafür ist auch die Lieferkette viel zu komplex. Aber sie haben einen sehr, sehr wichtigen Fußstapfen dort hinterlassen. Und ich glaube, dass sie in den Whole Foods-Geschäften auch eine ganze Menge lernen über das Verhalten von Kunden im physischen Raum beim Einkaufen und das hilft ihnen dann wieder im Wettbewerb, was das klassische E-Commerce angeht. Dann die Beteiligung an Rivian, die Elektroautos herstellen. Ja, da haben sie sich im Grunde den Zugang selber geholt. Ja, 100.000 Fahrzeuge geliefert an Amazon für die Auslieferung, also weil man ja auch in der Logistik entsprechend losgelegt hat. Gleichzeitig kann Amazon ja da auch selber dazu beitragen, den Wert dieser Beteiligung zu erhöhen, nicht nur durch Orders, sondern auch das, was sie an Erfahrung aus der eigenen Logistikbranche dann für solche Auslieferungsfahrzeuge geben können. Du hast angesprochen, es gibt eine ganze Reihe von so KI-Firmen, vielleicht mal Tact AI, weil sie auch noch notiert sind, oder Grail, die auf KI-Basis an Krebsmedikamenten forschen und so Teststreifen. Das ist dann wieder für die Gesundheitssektorambitionen von Amazon relevant. Aber es gibt auch sehr klassische Akquisitionen und Beteiligungen, bei denen man sagt, ja, das macht natürlich Sinn, denn sie haben 20% an Air Transport Services Group, nach wie vor börsennotiert, also Betreiber des eigenen Luftfrachtnetzes. Dadurch kann man so ein bisschen in Amazon Geschäftsteile dann auch nochmal separat investieren. Wie überhaupt dieses Thema Fracht sehr, sehr relevant ist, Amazon nicht nur im Geschäft, sondern auch an der Börse, denn da gibt es ja eine Reihe börsennotierter Unternehmen, UPS, DHL, FedEx, die mehr oder weniger stark von Amazon abhängen.
Genau, wenn wir eben über das bei Amazon sprechen, dann ist das das Thema und eben die Namen, die da auch dazu gehören. Denn ursprünglich ist ja auch da viel Logistik über sie gelaufen. Sie waren UPS und DHL zentrale Partner für den Paketversand. Aber als sie dann angefangen haben, die Logistik wirklich massiv auszubauen und das selber zu übernehmen, ist natürlich die Abhängigkeit gesunken. Und das war natürlich auch ein Einschnitt für entsprechend die Unternehmen. Und wenn man nochmal ein bisschen in Zahlen reingeguckt, wenn wir schauen, 2024 hat Amazon selber schon rund 6,1 Milliarden Pakete selbst ausgeliefert, mehr als UPS oder FedEx in den USA. Also, und dann habe ich nochmal tiefer reingeschaut. Weil wenn man sagt, okay, was ist ihre Stärke, warum ist dann auch sozusagen viel? Die haben 9 Milliarden Next- oder Same-Day-Delivery-Produkte geliefert. Und das ist es halt, wir wissen, okay, die Schnelligkeit ist da und es wurde wirklich, wirklich richtig, richtig viel bewegt. Und der Marktanteil, der lag von Amazon Logistics in 2024, war erstmals höher als der von UPS. FedEx, die hatten sie schon vorher überholt. Und ja, aber nicht alles, was sie versucht haben, ist ein Erfolg geworden, so wie jetzt in der
Logistik. Wir haben so viel über Erfolge gesprochen, weil Amazon alles richtig gemacht hat, aber sie haben halt auch häufig mit Innovationen daneben gegriffen. Das gehört dazu. Also der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an dieses Fire Phone. Sie haben halt versucht, ein eigenes Smartphone zu machen. Das war irgendwie hässlich. Es konnte irgendwie auch nichts Besonderes. Und irgendwie hatten sie auch nicht den Brandname Smartphone zu verkaufen. Also es war ein Produkt, was schlichtweg keiner wollte. Die haben sie relativ schnell einen dreistelligen Millionenbetrag drauf abgelegt und haben es dann auch wieder eingestellt. Dann haben sie versucht, über die Plattform zu sagen, naja, wenn man sich bei uns schon allen möglichen Klump kauft, dann kann man doch eigentlich auch Reisen da buchen. Aber irgendwie wollten die Leute das nicht. Also das Angebot schien, Amazon Destinations schien nicht so gut gemacht gewesen zu sein, dass Leute tatsächlich es nutzen wollten, vor allem, dass sie von Booking oder der auch nach separat Expedia weggegangen sind. Und eigentlich hätte man ja denken, naja gut, in dieser Rundum-Sorglos-Versorgung, gerade mit Prime, da kann man auch sowas wie eine Pauschalreise heutzutage mit KI-Features alles zusammenstellen. Nee, aber dafür wollen Leute halt irgendwie dann doch Booking haben. Und das ging dann sehr, sehr schnell, dass Amazon nach einem machtvollen Einstieg da auch wieder rausgegangen ist. Ganz klare Devise hat Jeff Bezos damals dann zu der Entscheidung auch geschrieben, fail fast, learn faster. Und was sie gelernt haben ist, das müssen sie nicht machen. Den lustigsten Reinfall der letzten Jahre fand ich diese Dash-Buttons. Ja?
Ich wusste am Anfang, als du mir davon erzählt hast, konnte ich mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Aber dann, als wir reingegangen sind, ich dachte, ach stimmt, diese komischen Dinger, die man sich überall hinkleben sollte, um Waschmittel neu zu bestellen.
Das war so ein bisschen, glaube ich, die Hybris aus dem erfolgreichen Geschäft mit Eigenmarken, ja. Dass sie dann sagten, okay, also wir können jetzt eigentlich diese gesamten Consumer Products disruptieren. Wir machen einfach so einen Knopf an die Waschmaschine und wenn das Waschmittel leer ist, zack, drücken die Menschen da drauf und dann können wir ihnen das Waschmittel verkaufen und liefern lassen, was bei uns die höchste Marge hat. Aber niemand wollte sich die Wohnung mit irgendwelchen Knöpfen vollkleben. Also das war Hybris und ja, es war so ein Convenience-Gedanke, ne? Aber Convenience trifft halt auch nicht immer den Nerv der Kunden und heute braucht man es auch gar nicht, weil KI und Sprachsteuerung kann das halt auch mit abholen. Hey, Alexa, da braucht man nicht dieses WLAN-Hardware-Zeugs dazwischen. Auch Amazon Wallet hat nicht funktioniert. Ja, da gibt's ist halt Apple eine andere Hausnummer, wobei man sagen muss, dass Amazon natürlich mit der Kreditkarte auch insgesamt einen Footprint hinterlassen hat. Und dann reicht manchmal nicht mal eine Allianz mit den wirklich allergrößten, denn man hat sich 2018 zusammengeschlossen mit JP Morgan Chase und Berkshire Hathaway und wollte damit so ein Gesundheitsprogramm für zunächst mal die Mitarbeiter dieser Unternehmen, ne, sind ja auch schon mal ein paar Millionen erstellen und dann aber eigentlich gleich auch so was wie United Health angreifen. Also Unternehmen, was im Grunde die Krake im US-Gesundheitswesen ist, sozusagen die Healthcare Amazon, überall drin, nicht nur die Gesundheitsversicherungen und Gesundheitsprogramme anbietet, sondern auch gleichzeitig den Zugang zu Ärzten dazu, dieses Pharmacy Benefit Management. Da wollte man so ein Riesending aufbauen und das ist halt nach 3 Jahren sang- und klanglos gescheitert. Allerdings muss man sagen, Amazon hat nach wie vor einen sehr, sehr wichtigen Footprint im Gesundheitssektor, auch jetzt schon. Sie haben PillPack übernommen, wo sie genau in dieses Thema Arzneimittelversorgung reingehen, das ja auch wieder ein logistisches Thema ist. Allerdings haben sie da auch festgestellt, es ist nicht so, als wenn die Branche auf die Disruption durch Amazon gewartet hätte und als wenn es ganz schnell gehen würde. Es ist eben das Gesundheitswesen, nicht der Verkauf von Büchern oder von Spielzeug oder von Technologie. Allein schon wegen der Regulierung. Das dauert länger, aber man kann halt auch scheitern. Das ist die Lektion, die Bezos seinen Aktionären und auch seinen Mitarbeitern mitgegeben hat. Man muss nur entsprechend schnell dann auch sehen, dass es so nicht geht.
Und um Scheitern geht es dann auch im nächsten Abschnitt. Wir schauen jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr auf die persönliche Seite von Jeff. Nämlich auch gescheitert ist seine Ehe mit Mackenzie Scott. Die haben sich schon 1992 kennengelernt in ihrer Zeit bei D.E. Shaw, haben dann 1993 direkt geheiratet. 4 Kinder haben sie, 3 Jungs, 1 Mädchen. Das Mädchen haben sie adoptiert. Und bekannt ist so richtig über die Kinder nichts. Man weiß, dass der älteste Sohn 2000 geboren wurde, Preston mit Vornamen heißt und auch an der Princeton University studiert hat. Sonst halten sie wirklich das Leben der Kinder absolut im Privaten und es gibt jetzt auch gar keine Hinweise darauf, dass sie irgendwie sozusagen in die Welt von Amazon dort auch eben beruflich mit eingestiegen sind, weil man die Kinder eben ganz bewusst aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat, keine öffentlichen Fotos, keine Informationen gegeben hat. Und Jeff hat lediglich in Interviews betont, dass er seinen Kindern immer die Selbstständigkeit, Eigenständigkeit vermitteln wollte, hat sie auch schon ganz früh mit Werkzeugen hantieren lassen. Und auch Messern, um wirklich eben zu sagen, hier, bau selber was. Also wahrscheinlich auch da, er wusste selber ja, er ist nicht so sehr handwerklich begabt, aber trotzdem hat er ja irgendwie eine Lösung versucht, mit seinen DoorDash zu schaffen und dann auch eben das Dinge auch anzupacken. Ich finde immer auch noch gut dieses, und wahrscheinlich, das habe ich viel mitbekommen, wenn du etwas willst, dann musst du dich kümmern. Und wenn es darum eben dann geht, dass man selber mit anpacken muss, dann ist es eben das auch. Und Kinder, die wurden natürlich auch gefördert, die haben Mandarinenunterricht bekommen, sind ins Sportclubs gewesen, gerade auch dieses Thema Teamgeist und ja natürlich auch in den USA wichtig für Community und das Zusammenkommen. Und ja, sie haben wirklich geguckt, dass die Kinder ihren eigenen Weg machen. Was es aber nun genau ist, darüber ist nichts so weiter bekannt.
Es gibt jedenfalls aber keine Dynastie, ähnlich wie bei Bernard Arnault, wo gleich 5 Kinder um die Nachfolge buhlen. Aber hier wissen wir gar nicht, ob irgendwann vielleicht ein Bezos dann mal doch kommt. Aber momentan ist es kein Thema. Was ein Thema ist, ist Mackenzie Scott, die nach der Trennung von Jeff Bezos und dann auch der Scheidung inzwischen selber eine Persönlichkeit mit einer immensen Strahlwirkung ist. Die Trennung ging ja damals zunächst extrem zivilisiert über die Bühne. Man hat ja gesagt, also man möchte in Freundschaft auseinandergehen nach einer wundervollen Zeit. Dann kam aber der National Enquirer, dieses Schmierblatt aus den USA und hatte irgendwie Fotos, dass Bezos schon längst eine Affäre mit einer TV-Moderatorin namens Lawrence Sanchez hatte und dann haben sie versucht irgendwie Bezos damit zu erpressen. Er hat das dann sehr souverän gemanagt und hat gesagt, okay, also lieber öffentliche Demütigung als private Erpressung. Es ist alles schon so rausgegeben worden und ja, dann hat man die Scheidung relativ geräuschlos wieder absolviert und Mackenzie Scott hatte 4% der Amazon-Aktien im Rahmen der Scheidung bekommen, war damit dann aus dem Stand drittreichste Frau der Welt und ja, hat eine sehr bemerkenswerte Reaktion gezeigt, nämlich die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Das war ihr Pledge, ihr Versprechen, wie das ja in Amerika üblich ist bei reichen Menschen, von Bill Gates und Warren Buffett angeführt. Ja, und sie hat inzwischen schon seit der Scheidung 19 Milliarden Dollar an gemeinnützige Organisationen gegeben. Ist ein anderer Ansatz als bei Bill Gates beispielsweise, der ja sehr aktiv dann auch diese Organisationen selbst entwickelt hat, beispielsweise was die Impfprogramme in Afrika angeht. Das ist ein ganz anderer Ansatz als Bezos, der inzwischen ja auch eine ganze Reihe von anderen Betätigungsfeldern hat, langfristig sowas aufbaut wie Blue Origin, wenn wir über Raumfahrt denken, hängt sich Mackenzie Scott an bereits bestehende Initiativen heran, hat dafür auch eine Infrastruktur aufgebaut, sozusagen gute Projekte zu selektieren und ist ja eine der anerkanntesten Philanthropen der Welt. Und man muss sagen, auch das gesamte Auftreten von ihr ist großartig. Man sieht sie nicht häufig in Medien, aber wenn, dann ist sie wirklich, ja, Grand Dame würde sie ein bisschen zu alt machen, aber das nötigt Respekt und Sympathie ab. Und wenn wir beim öffentlichen Auftritt sind, dann sind wir natürlich auch bei der zweiten Frau von Jeff Bezos, Lauren Sanchez, die ja ihren öffentlichen Auftritt beispielsweise bei der Inauguration von Präsident Donald Trump hatte und dort ein Outfit hatte, was einigen sehr gefallen hat und was andere nicht ganz probat fanden für den Anlass.
Ja, also alleine qua durch ihre Rolle ehemalige Fernsehmoderatorin hat sie natürlich auch eine Präsenz stark in den Medien. Business-Ex-Frau Mackenzie Scott ist ja jetzt, war ja auch nochmal wieder verheiratet für eine kurze Zeit. Das lief aber alles, das Private, wirklich sehr ruhig im Hintergrund ab. Wenn wir jetzt über Lauren sprechen, die ist auch Helikopterpilotin, teilt also ein bisschen die Leidenschaft von Jeff für Luftfahrt und Technologien. Deshalb ist sie auch Vizevorsitzende des Bezos Earth Fund und leitet eine Luftfahrtproduktionsfirma. Und sie hat dann eben aber auch in Interviews über die Hochzeit und über die Beziehung mit Jeff gesprochen und sagt richtig, ich freue mich, Mrs. Bezos zu werden. Und ja, jetzt sind die beiden 6 Jahre verheiratet. Die Hochzeit gerade vor kurzem Ende Juni in Venedig, aber 2023 haben sie sich verlobt und das heißt so ganz typisch Bezos, so ein bisschen unkonventionell, privat. Er hat ihren Ring wohl unterm Kopfkissen versteckt nach einem Abendessen und ja, und dann hat sie die Schachtel geöffnet und ganz in Anführungszeichen unkonventionell kam ein 20-Karäter heraus im Wert von 5 Millionen Dollar. Und man hat sich dann gefreut. Hochzeitsplanung, da gab es jetzt ja auch einiges um die Berichterstattung rund um die Hochzeit. Da war viel los. Die haben sie lange geheim gehalten. Man hat dann immer gemunkelt und gesagt, okay, das wird die Hochzeit des Jahrhunderts. 50 Millionen Budget wird irgendwie, ist geplant. Und es soll einiges passieren. Die Gästeliste ist lang mit sozusagen Gästen, die da gewesen sind. Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Elon Musk, Bill Gates und viele weitere, die sich sozusagen die Klinke in die Hand gegeben haben und ihre Privatjets im kleinen oder am kleinen Flughafen in Venedig geparkt haben. Und genau da geht es nämlich los, dass auch eben diese Kritik, die genau insbesondere vor der Hochzeit, rund um die Hochzeit wirklich laut geworden ist, weil halt eben auch wirklich Aktivisten, Anwohner demonstriert haben. Also teilweise mit Plakatierungen in Venedig, die dann eben sagen, wir wollen das hier nicht, wir wollen mehr Ruhe.
Ja, oder wer so teuer heiraten kann, der kann auch mehr Steuern zahlen. Das ist ja auch immer ein Thema, was man Amazon, wie auch, muss man fairerweise sagen, den anderen Plattformkonzernen vorhält, dass sie sehr gut darin sind, ihre Erträge international durch Lizenzabkommen so weit in Niedrigsteuergebiete zu verschieben, dass sie in den Staaten, wo sie wirklich Geschäft machen, dazu zählt eben dann auch Deutschland, viel zu wenig Steuern zahlen gemessen an ihrem Geschäftsvolumen. Und das hat man ihm da nochmal wieder sehr deutlich unter die Nase gerieben.
Absolut. Ich sag mal, wenn wir dieses Steuerthema nochmal aufmachen, sie haben nach einem neuen Standort gesucht, haben gesagt, wir schaffen 50.000 neue Arbeitsplätze. Da haben sich ja die Bundesstaaten, die Städte, die haben sich ja da der Reihe nach beworben und wirklich Videos, Präsentationen und was für Vorteile man liefert. Und so ist dann später auch eine Auswahl dann getroffen worden, wo sparen wir dann am meisten Steuern. Aber Sie haben dann auch ein bisschen gespart, dann an der Hochzeit wohl. Man ist sich nicht ganz sicher, aber irgendwie zwischen 50 und 30 Millionen sollen sie dann doch ausgegeben haben, weil sie doch nochmal runtergeschmissen
haben. Ist ja ein Schnäppchen geworden, Mensch.
Und auch, das ist auch noch kurz vor der Hochzeit passiert, dass sie im Statement rausgegeben haben über die Hochzeitsplanung, dass sie gesagt haben, das soll alles ohne irgendwie großen Einfluss auf das Umfeld in Venedig. Sie wollen es wirklich versuchen, so gut wie möglich da abzuwickeln, sodass keiner wirklich da beeinflusst wird. Aber eben, man sieht viel Trubel, viel Berichterstattung. Die Yellow Press hat wirklich da einiges nochmal sozusagen zu berichten. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass eben Lauren, sie ist ja auch offener, sie plaudert auch ein bisschen über Privates.
Ja, und das kannte man so gar nicht von ihm. Nee. Weil er galt ja wirklich immer als Brain, ja, der sich sehr stark mit seinem Geschäft identifiziert hat, der da eigentlich, man hatte so den Eindruck, 25 Stunden am Tag investieren kann, um das Unternehmen voranzutreiben. Und seit er mit Lauren zusammen ist, ist er ja auch häufiger auf irgendwelchen Events zu sehen und auch allein vom Äußeren her. Er sieht nicht mehr ganz so aus wie der kleine Professor, gut gebräunt, Körperbau, auch Klamotten. Ja, das ist eigentlich, das ist eine andere Wirkung da, aber er scheint ja, wie Lauren ja mal in einem Interview erzählt hat, weiterhin nach innen bodenständig zu sein, zumindest diese Wurzeln nicht vergessen zu haben, denn er soll ja immer noch an den Doordesks auf seinen Amazon-Anfängen sitzen.
Ja, irgendwie sympathisch, also dass er das dann zu Hause wahrscheinlich dann noch macht. Und Lauren hat dazu mal auf Instagram geschrieben, hier treffen unzählige Stunden harte Arbeit auf das Herz von Tag 1 und das, was sie dann eben auch an ihrem Mann mag. Aber man sieht auch, dass er jetzt viel offensichtlicher auch sein Netzwerk eben in diese High Society, Hollywood-Welt dann auch ausbaut. Er hat ja vorher schon eben gerade auch in die politische Welt sein Netzwerk stark und schnell aufgebaut, gerade in Washington ganz strategisch dort eine Immobilie gekauft mit Ballsaal, sodass er halt auch eben Events ausrichten konnte. Hatte die
zufälligerweise auch noch gleich eine Zeitung dazu.
Zufälligerweise auch gleich die Zeitung dazu gekauft.
Also als Meinungsmacher wirklich rausgegangen. Das sind jetzt Themen, die mit Amazon selber nichts zu tun haben, aber die natürlich unter Umständen Amazon auch beeinflussen können, weil er ja noch immer das Strategic Brain von Amazon ist, auch wenn er sich ja zurückgezogen hat aus dem Vorstandsvorsitz. Und zwar hat er wirklich irgendwie so ein Gespür für Zahlen. Ja, exakt am 27. Jahrestag der Amazon-Gründung hat er die Führung an Andy Jassy übergeben, sich auch von seinen Aktionären da verabschiedet, nochmal ganz klar gesagt, also er geht nicht in den Ruhestand, er bleibt weiterhin strategisch dabei. Aber er möchte auch noch ein paar andere Projekte weiter vorantreiben, wie beispielsweise den erwähnten Earth Fund, wie auch Blue Origin, sein Raumfahrt-Startup. Und das Tagesgeschäft sah er bei Andy Jassy halt in sehr, sehr guten Händen, was auch nicht ohne Grund ist, weil der ist ja auch schon seit 1997 im Unternehmen dabei. Hat also die DNA von Amazon von Anfang an aufgesogen und hat sich dann vor allem um diesen Bereich Technologie gekümmert hat. Naja, und das ist natürlich auch an die Investoren kein schlechtes Signal, wenn man ausgerechnet denjenigen, der bislang den mit AWS ja profitabelsten Bereich, den Cash-Generator, verantwortet hat, dann ganz nach vorne schiebt. Es gab dann immer so ein paar Themen, dass Leute an der Börse gesagt haben, ja, vielleicht hat er nicht so diese Kundenzentrierung, diese Intuition, diesen Instinkt so wie Bezos. Er hat ihn sicherlich nicht nach außen, das kann man sehen. Also er hat nicht so diesen
viel
ruhiger, auch dieses Visionäre, diese Management Principles und sowas. Das, was Bezos vor allen Dingen in den ersten 10 Jahren so alles rausgehauen hat, das ist jetzt bei Jassy nicht da. Aber man muss sagen, er setzt halt auf eine sehr große Basis auf, die es einfach in operativer Exzellenz zu führen gilt. Und er ist halt wirklich von Bezos ja über diese 20 Jahre zu so einer Art Brain-Double aufgebaut worden, obwohl ihre Beziehung anfänglich wohl einen kleinen Knacks hatte, denn es gab mal eine Präsentation.
Einen kleinen Schlag.
Ja, es gab mal so eine Präsentation, die Jassy gehalten hat und es war alles großartig vorbereitet und Bezos hat dann schon auf der ersten Folie entdeckt, die Zahlen, also die Grundannahmen des ganzen Projekts sind falsch und da gab es einen kleinen Disput darüber und das war aber wiederum für Jassy eine entsprechend prägende Erfahrung, wie wichtig es ist, fehleroffen zuzugeben und auch dann im Team abzustimmen. Und insofern bei einem Unternehmen, wo eben nicht mehr der Gründer ganz vorne im Tagesgeschäft steht, ist es ja auch eben wichtig, das entsprechend auf verschiedene Schultern zu verteilen. Und insoweit hat man sich auch an der Börse mit Andy Jassy soweit arrangiert, selbst wenn er nicht diesen Entertainment-Faktor hat, den Bezos hat.
Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, bringt etwas mehr Ruhe vielleicht in die Bewegung, weil es reicht ja, dass es so sozusagen auch hin und her geht. Man möchte ja auch das Geschäft beobachten und nicht sozusagen die Presse und das Privatleben alleine. Deshalb, mir hat Spaß gemacht, da reinzulesen, gerade rund um jetzt die Hochzeit, was da alles so spekuliert, diskutiert wurde. Aber eben für die Börse ist so ein bisschen Ruhe doch dann gar nicht so schlecht, finde ich.
Und damit sind wir eigentlich bei der Frage, was will die Börse eigentlich in Zukunft von Amazon sehen und was sind so die Chancen und Herausforderungen, die Risiken und aber auch die Opportunities. Da müssen wir sagen, wir haben das ganz am Anfang schon mal erwähnt. Amazon ist halt heutzutage ein Unternehmen in ganz vielen. Ja, wir haben den großen Umsatzbringer, die Online-Stores und den Marketplace. Wir haben den Cashbringer, nämlich Amazon Web Services. Wir haben dieses Thema Subscription Services rund um Amazon Prime. Allein das wäre ja für manche Unternehmen ein eigenes Geschäftsmodell, ja, was in den S&P 500 schaffen würde. 44 Milliarden Dollar Umsatz damit, ja. Und dann gibt es eben die physischen Geschäfte, 20 Milliarden Umsatz mit Whole Foods und ein paar anderen Plattformen. Also ganz, ganz breit gestreut. Und dann haben wir noch gar nicht über diese zahlreichen Other Businesses gesprochen, was ein bisschen ist wie bei Berkshire Hathaway, die wholly owned Subsidiaries, die auch keiner kennt, die aber in Summe dann auch Milliardenumsätze machen, wie zum Beispiel hier im Gesundheitswesen. Ja, und da sind natürlich eine ganze Reihe von Herausforderungen auch für die Zukunft dran. Und ein Thema, das haben wir gerade schon mal angesprochen, ist eben alles, was mit Regulierung zu tun hat. Ja, steuerlich natürlich dieser Gedanke der globalen Mindeststeuer, der soll ja noch weiter vorangetrieben werden. In Europa überlegen verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, so eine Plattformsteuer einzuführen, auch immer so ein bisschen als Drohkulisse gegenüber Donald Trump und seinem Zollhammer. Und darüber hinaus haben wir ja hier gerade in Europa eine sehr umfassende Regulierung, was Datenschutz angeht, was aber auch digitale Märkte angeht, hier dieser Digital Markets Act. Und ja, wenn Amazon da nach Meinung der Europäischen Union tatsächlich durch Bevorzugung eigener Produkte gegenüber Drittanbietern seine Marktmacht auf nicht zulässige Weise ausgenutzt hat, dann kann das sehr teuer werden. Das gibt's eben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA laufen einige Verfahren, selbst wenn man dort den Eindruck hat, dass der Regulator sich eher Alphabet als naheliegendes Opfer für regulatorische Rückschläge jetzt ausgesucht hat. Aber das ist ganz klar ein Risiko. Regulierung wird zunehmen.
Ja, am Ende stehen diese 10% des weltweiten Umsatzes im Raum. Das ist natürlich einiges. Deshalb investiert Amazon auch massiv in KI-basierte Compliance-Systeme, Risiken zu minimieren und vor allem auch das Nutzervertrauen beizubehalten. Weil am Ende ist man da ja auch sicherlich ein bisschen verunsichert. Weiterhin, wenn wir nochmal so ein bisschen gucken auf die Supply Chain oder auch Makrorisiken, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben, man ist verunsichert, es passiert wahnsinnig viel. Wir haben geopolitische Unsicherheiten, Inflation, volatile Konsumausgaben. Das alles kann das Wachstum bremsen und trägt eben auch dazu bei, wie geht es sozusagen in Zukunft weiter. Und wir haben den Punkt natürlich auch genannt, die Kritik an der Marktmacht und an der Umwelt, weil halt eben die Punkte Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen, Datenschutz Das bleibt ja weiterhin gesellschaftlich und auch politisch umstritten. Und Sie haben ja mal ein Shareholder-Proposal zum Klima und AI. Das hat man 2025 hat man wieder erneut abgelehnt. Aber auf der anderen Seite, der öffentliche Druck steigt. Da wird immer schon mehr gesagt, wir wollen es mehr sehen. Und das sind Themen, an die sie sich halt eben sozusagen ranmachen müssen.
Genau, deswegen ist ja auch so wichtig, was Bezos, selbst wenn er nicht mehr CEO ist, sonst so als Persönlichkeit nebendran macht. Ja, also weil Blue Origin ist natürlich auch wieder ein Unternehmen, wo wir ähnlich wie bei SpaceX darüber reden, dass es schon ganz klare Querbezüge auch zu staatlichen Stellen gibt. Was er bei der Washington Post macht, naja, das ist schon sehr relevant mit Blick auf die Meinungsbildung und die Position zur Regierung. Also es hat ja auch Gründe, warum Bezos, der ja früher sehr kritisch war gegenüber Trump, wie alle Tech-Bros sich jetzt so versucht hat, mit Trump zu arrangieren. Weil der Einfluss der Regierung hier ist immens und wir sehen das gerade, um dann nochmal drauf zurückzukommen, ja auch am Beispiel Alphabet und Google. Da gibt es ja das Verfahren des DOJ, also des Department of Justice, das auf eine Abspaltung von Google Chrome dringt. Und dann ist ja die Frage, verliert Google da nicht einen wesentlichen Teil des Ökosystems, so einen Ankerpunkt? Und die Frage muss man sich eben auch mit Blick auf Amazon stellen. Wenn der Regulator da an der einen oder anderen Stelle heftiger nachbohrt, hat Amazon eigentlich wirklich eine Chance, als Konglomerat weiterhin zu existieren? Oder ist nicht das Thema Aufspaltung etwas, was einerseits von außen, sprich von Regulator, von Justizbehörden an Amazon herangetragen werden könnte? Oder ist es nicht vielleicht sogar etwas, was man selber machen müsste, proaktiv als Amazon, entweder um Regulierung von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen oder auch um zu sagen, wir können auf diese Art und Weise versteckte Werte heben, weil vielleicht in diesem Konglomerat es einen Abschlag gibt und die einzelnen Teile von Amazon für sich genommen, beispielsweise AWS, deutlich mehr wert wären, als wenn sie in einem Konglomerat aufgehen. Und das ist eine Entscheidung, die sicherlich nicht innerhalb der nächsten 12 Monate getroffen wird. Aber das ist etwas, was an der Börse seit 5, 6 Jahren immer wieder gespielt wird. Und je nachdem, wie die Wellen in der Regulatorik sind, kommt das auch wieder.
Was würde denn mit der Aktie passieren? Angenommen, sie würden sich aufspalten und man hätte dann sozusagen dieses Konglomerat gesprengt. Was würde das denn für Anlegende bedeuten?
Naja, also es kann natürlich bedeuten, dass man diese symbiotischen Ergänzungen eben nicht mehr hat. Ja, weil viele Geschäftsfelder sind eben dadurch entstanden, dass man aus der ursprünglichen E-Commerce-Plattform heraus Dinge brauchte, Dinge gedacht hat, Dinge für sich selbst perfektioniert hat und dann festgestellt hat, oh, die können wir ja auch Dritten anbieten. Die Frage ist, wie wichtig ist dieser synergetische Link? Mhm. Ja, es würde wahrscheinlich am Ende darauf hinauskommen, es dann testen zu müssen. Das würde ein sehr wagemutiges Management bedeuten. Andrew Jassy hat sich da immer so ein bisschen verschwurbelt zu ausgedrückt. Bezos ist ja in solchen Themen viel stärker, ja, und er hat ja sowieso mal gesagt, also Amazon is not too big to fail. Ist also nicht zu groß, um pleite zu gehen. Und er sagt, eines Tages wird Amazon tatsächlich fail, also versagen oder pleite, wie man es ausnimmt. Amazon wird bankrott gehen, ja, aber es ist einfach die Aufgabe des Managements, dafür zu sorgen, dass das einfach möglichst spät stattfindet und es ist nicht gemacht, um 100 plus Jahre zu überleben. Das hat damals sehr viele auch an der Börse verunsichert. Ja, also CEO sagt selber, das Unternehmen wird irgendwann pleite gehen. Das muss aber für Aktionäre gar nicht schlimm sein. Und auch dazu gibt es eine schöne Geschichte von einem Amazon-Wettbewerber, nämlich von Sears, der Kaufhauskette. Die sind ja tatsächlich über die Wupper gegangen, haben allerdings im Laufe der Jahre ganz, ganz viele Geschäfte abgespalten, wodurch Aktionäre dann zusätzlich Anteile von anderen Businesses haben. Wenn man die heute alle aggregiert, dann kommt man, obwohl die alte Mutter pleite ist, auf eine ziemlich gute Aktionärsrendite. Und wer das mal lesen will, kann das Ganze ergoogeln. Der Tim Schäfer hat es nämlich mal wirklich nachvollzogen. Ich glaube, es sind inzwischen ein Dutzend Unternehmen, die langjährige Sears-Aktionäre haben. Also insofern, man muss aus dieser sehr pointierten Aussage von Bezos nicht ablesen, dass der Wert von Amazon, der Shareholder-Value irgendwie gleich null ist. Absolut nicht. Aber man sieht daran, dass er schon auch eine Kultur etabliert hat, die sich mit dem Thema Scheitern auseinandersetzt. Und gerade da muss man dann sagen, wenn da vorher mal die einen oder anderen Schnellboote zu Wasser gelassen werden, kann das durchaus auch Aktionärswerte schaffen. Es ist sicherlich die Frage einer Spaltung weder ein Argument, jetzt die Aktie zu kaufen, noch ein Argument, die Aktie zu meiden. Es ist nur etwas, über das man sich bewusst sein sollte.
Am Ende, du hast eben gerade so ein bisschen über die Zeit gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken auf die Aktie, was ist mit ihr passiert? Sie hat sich ja wirklich ver-400-facht. Man hat irgendwie ein goldenes Jahrzehnt mitgemacht und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zum Ende zusammenfassen, Christian. Damit wir, weil die Geschichte ist bereit, wir haben schon versucht, so gut wie möglich zusammenzufassen, aber nochmal sozusagen so einen schönen Zusammenschluss.
Ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, über diesen ersten Aktionärsbrief, der gesagt hat, wir wollen also langfristigen Shareholder-Value schaffen und immer wieder dafür auch reinvestieren. Und man muss sagen, naja, Shareholder-Value haben die Aktionäre natürlich, wir haben über die Anfangsjahre gesprochen, seit dem Tief 2002 hat sich die Aktie auch wieder Split dann drin, mehr als ver-400-facht, ja. Wobei vor allen Dingen diese 2010er Jahre natürlich auch nochmal einen großen Beitrag geleistet haben. Nach diesem Basiseffekt nochmal eine Ver-15-fachung. Also, ja. Ist eine großartige Geschichte. Man muss allerdings eins sagen, ne? Wer nie verkauft hat und immer nur seine Amazon-Aktien gehalten hat, der hat nie was aufs Konto bekommen. Ja, also anders als Microsoft, als Apple, als Alphabet, als Booking.com, als Salesforce, als Meta, hat Amazon noch nie auch nur eine einzige Dividende gezahlt. Ja, und auch mit Aktienrückkäufen hält man sich zurück. Ja, 2006 bis 2008 sowie 2011, 2012 hat man mal so für kleine dreistellige Millionenbeträge ein bisschen was gekauft. 2022 dann mal richtig 6 Milliarden rausgehauen, aber das war's. Stattdessen sehen wir genau das Gegenteil von dem, was wir bei Apple haben. Apple kauft ja ständig Aktien zurück, zieht die ein, wodurch die Anzahl der ausstehenden Aktien sinkt, sodass der Gewinn von Apple sich auf immer weniger Aktien verteilt. Dadurch schafft man Shareholder Value. Die Aktienanzahl von Amazon ist tatsächlich gestiegen, sukzessive im Laufe der Zeit. Von 9 Milliarden im Jahr 2010 auf über 10 Milliarden aktuell. Und das ist eben durch diese sogenannten Stock-Based Compensations, weil man Mitarbeiter eben auch in Aktien bezahlt. Für uns als Aktionärinnen und Aktionäre ist das natürlich eine Verwässerung. Also der Shareholder Value bei Amazon ist schon eine sehr besondere Definition. Da muss man schon wegkommen von dem, was man bei anderen Unternehmen so sieht. Sie investieren. Sie produzieren einerseits gewaltige Cashflows, investieren aber sofort wieder rein. Und dazu vielleicht nochmal zwei Zahlen zum Abschluss. 2021, 2022 hat man während der Pandemie halt die Chance gesehen, jetzt die Marktposition nochmal richtig zu festigen und hat dafür, obwohl man so wahnsinnig viel Geschäft gemacht hat, am Ende sogar negative Free Cashflows in Kauf genommen, weil man hat noch mehr investiert, als reingekommen ist. Und 2024 mal die Zahlen, die Relation. Man hat 114 Milliarden Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft erlöst, aber gleich 94 Milliarden wieder investiert. Vor allem für KI, aber natürlich auch für Logistik. Da kann man also zumindest eins mal sagen, während sich so Microsoft oder Meta-Aktionäre gerade daran gewöhnen, dass die Geschäftsmodelle eben nicht mehr Asset-Light sind, dass man nicht den Cash, der reinkommt, irgendwie verteilen kann, sondern dass man wieder investieren muss, sind Amazon-Aktionäre bereits daran gewöhnt, dass immer wieder reinvestiert wird und du kriegst eigentlich immer wieder die Möhre vor die Nase gehalten und die Möhre besteht dann eben daraus, dass man aus diesen Investitionen noch wieder profitables Geschäft macht und wenn es gerade entsprechend auch als Verheißung interpretiert wird, steigt der Kurs.
Hört sich gut an.
Hört sich gut an, muss man natürlich wollen, macht die Aktie aber sehr schwierig. Ja, man kann halt gerade wegen dieser hohen Investitionen, auch wegen dieser Stock-Based Compensations, jetzt nicht nach günstigen Bewertungsparametern suchen. Ja, also auch das KGV 35 oder die Betrachtung jetzt von Enterprise Value und Free Cash Flow, das hilft alles nicht so wirklich weiter, auch weil eben in diesem Konglomerat einerseits dieses sehr voluminöse, aber eher margenschwache Handelsgeschäft drinsteckt und dann das vom Umsatz her deutlich geringere, aber eben hochprofitable Technologiegeschäft. Das ist alles extrem schwierig. Das sprengt schon so die Arten der klassischen Aktienbewertung. Das wird ja auch häufig mit dieser Sums of the Part-Theorie gearbeitet. Auch das stößt alles an Grenzen, solange man das nicht realisieren kann. Insofern muss man sagen, Amazon ist eine Aktie, die sehr stark eine Investition in diese DNA ist. Und wenn man daran glaubt, dass diese DNA weiterhin auch Shareholder Value produziert, dergestalt, dass das Unternehmen an sich mächtiger und wertvoller wird, dann ist Amazon eben eine Position, die man eingehen kann. Wobei man dazu eben auch berücksichtigen sollte, dass man sie ja vielfach schon hat, denn Amazon ist eine der Mag 7 Aktien. Man hat also, je nachdem, welchen Weltportfolio-Index man im Depot hat, sowieso schon 2-3% mit drin.
So sieht es bei mir im Depot aus. Über so ein Weltthema habe ich es drin, aber mir fiel eben gerade wieder so die Worte von Warren Buffett ein: Investiere nur in etwas, was du auch verstehst. Und wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, ich möchte jetzt das gesamte Modell von Amazon wirklich mal darlegen, da hat man ja auch schon mal eine Weile erstmal was zu tun und eine Weile was zu beobachten. Deshalb
haben wir gesehen.
Die Aussage von dir, wirklich, es ist eine DNA, mit der man mitgeht, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass eine Bewegung ist und dass viele Aktionärinnen und Aktionäre sicherlich stolz drauf sind, die schon früh eingestiegen sind und wirklich noch zögern, wirklich zu realisieren, weil es auch einfach eine sehr schnelle Erfolgsgeschichte ist.
Ja, wir sind aber, schnell ist ja so ein Thema, wir waren auch schnell, wir sind unter 2 Stunden geblieben mit Amazon, ja, und wir haben natürlich ganz viele Themen ausklammern müssen, absolut. Aber was in diesen 30 Jahren passiert ist, es ist Wahnsinn, wie sich ein Unternehmen entwickeln kann und wie sehr es auch die Welt um sich herum verändern kann. Katharina, es hat mir großen Spaß gemacht, das mit dir zu diskutieren. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest auf der anderen Seite des Podcasts und des Videos ebenfalls Spaß, hast ein paar wichtige Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Schreib mir, wen wir als nächstes einladen sollen, welches Unternehmen wir uns als nächstes vornehmen sollen. Wir freuen uns auf dein Feedback an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Medien, entweder Scalable Capital oder bei mir CW Röhl direkt. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Tschüss und Gruß aus Berlin.